Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Kickbase Saison 24-25, Saisonvorbereitung Episode 2. Eigentlich eins, denn die erste Episode gehörte ganz der Community und den Fragen, die wir beantwortet haben. Und heute, in der eigentlich ersten offiziellen Episode, haben wir den König, den Kickbase-König, Kickbase-King am Start. Timo, herzlich willkommen zu uns, zu den Punktelieferanten, zur heutigen Episode. Simon, zu dir muss ich ja nicht viel erzählen. Wir kennen uns, unsere Community kennt uns und vielleicht auch die, die neu dazugekommen sind aus der letzten Episode, da haben wir uns schon vorgestellt. Aber jetzt gehört die Bühne erstmal Timo, dem Kickbase King, du alter YouTube-Star. Erzähl mal ein bisschen was zu dir, zu den Leuten, die dich noch nicht kennen aus unserer Community oder die, die jetzt ganz, ganz neu zu Kickbase hinzugestoßen sind. Wer bist du, was machst du und warum bist du hier bei uns?
Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Und es ist auch ein bisschen viel der Lorbeeren, weil ich war ja seitdem tatsächlich, kleine Überraschung für Melo, nicht mehr im Podcast dabei. Und ich muss leider noch Melo dazu beglückwünschen zum Sieg in der Creator Liga letzte Saison. Also wirklich eine sehr, sehr starke Leistung.
Ja, kannst du das mal wiederholen?
Also, herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Creator Liga. Wirklich sehr, sehr verdient. Auch Simon ist ja noch an mir vorbeigezogen, aber wir hatten sehr, sehr lange einen Zweikampf vorne dran oder einen Dreikampf. Ich habe da ein bisschen zu viel gezockt, dann hat Simon das ausgenutzt, auch GG natürlich, auch sehr gut gemacht, aber Melo war einfach mit Wirtz und Grimaldo nicht zu schlagen, gedraftet von Anfang an, stark gemacht, neue Saison, neues Glück für mich, aber kann man gar nicht sagen, von daher wirklich neidlos anerkennen, sehr gute Saison von dir, Melo.
Sollte ein Ansporn sein, ne, diese Saison für dich.
Genau, ja, sonst bin ich Kickbase King auf allen Kanälen. Mach Videos auf Instagram, ganz normal, auch Posts und so weiter und so fort. Also schaut da gerne vorbei. Ich denke mal, die meisten könnten mich aber vielleicht schon kennen. Ich durfte ja schon öfter hier zu Gast sein, zum Glück.
Simon, jetzt haben wir ihn in der Mangel hier. Erzähl ein bisschen. Wie findest du den Content und die Expertise von Timo? Eigentlich sind hier gerade die Top 3 der Creator. Du bist ja Dritter geworden, Timo, ne?
Ja.
Ja, also, wir haben hier die Top 3, wir haben das Treppchen heute in unserer ersten Episode der Saisonvorbereitung. Also, besseren Start gibt's ja gar nicht, Simon.
Ja, absolute Weltklasse. Also, ich freue mich immer, wenn Timo bei uns zu Gast im Podcast ist. Ich mag seine Expertise, ich mag, wie er über Kickbase redet, wie er über Kickbase denkt. Und von daher ergänzt er uns, glaube ich, ganz gut. Und ja, wenn man jetzt den Blick auf die letzte Saison in der Creator-Liga richtet, dann muss man ja schon fast sagen, sitzt hier die Elite, 1, 2 und 3. Und ich hoffe, dass wir das so in der kommenden Saison auch wiederholen können. Mit vielleicht einer kleinen Anpassung, dass ich diesmal auf 1 bin, Melo, wenn du mir den Vortritt lässt. Aber ja, ich kann es kaum erwarten, dass es jetzt losgeht, dass wir jetzt hier die Folge aufnehmen, dass die Creator-Liga bald auch mit unserem Draft startet und würde direkt die erste Frage an euch beide mal richten und zwar, habt ihr eure Draftlist schon erstellt oder habt ihr ein grobes Ranking im Kopf oder seid ihr noch komplett am struggeln? Also ich glaube so die Top 5, Top 10, die könnte ungefähr gleich sein, aber darüber hinaus wird schon schwierig.
Ja, vielleicht holen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ab, Timo. Kannst du noch ein bisschen was zur Creator-Liga erzählen und zum Draft-System? Wir haben ja letztes Jahr zum ersten Mal mit einem Draft-System gestartet und dieses Jahr haben wir die positiven Erfahrungen, die wir aus den letzten Saison mitgenommen haben, auch wieder adaptiert auf den Start der neuen Saison. Erzähl mal ein bisschen.
Genau, wir haben das selber quasi organisiert. Ich glaube, letzte Saison war es auch so circa einen Monat vor Saisonstart. Haben wir einen Draft organisiert, 4 Runden, damals waren wir 10 Manager, das heißt 40 Spieler wurden gepickt und dann halt Snake Draft, wie man das kennt vom Football, vom Basketball, wie auch immer. Erster Pick hat dann den letzten Pick in der zweiten Runde nacheinander, die Draft Order, also die Reihenfolge wurde gelost und ich muss sagen, das fand ich ganz cool. Also allgemein das Feedback, hat wirklich Spaß gemacht, ist halt mal was Neues so, es gibt jetzt in Kickbase selber noch keinen Draft-Modus. Aber ne, das Feedback ist da, dass da auf jeden Fall, dass das gewünscht wird aus der Community. Aktuell muss man es aber noch selber organisieren, geht aber, ist gar kein Problem. Und wird es auch diese Saison wieder geben. Wir haben ein bisschen Zulauf bekommen, deshalb, ich glaube, 13 Manager, ne? Mhm. Oder so.
Ja, 13 sind wir.
Sind's. Und das wird dann nochmal ein bisschen haariger, weil dann sind es auf einmal 52 Spieler. Und man braucht ja eine Liste von mehr als 52 Spielern eigentlich, weil man ja nicht jeden bekommt, den man sich plant. Oder auch mal Picks dann irgendwie anders kommen, als man denkt oder so. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde dann auch mal in die Vorbereitung gehen bald. Ja. Hab aber bisher noch nicht angefangen. Also ja, so wie Simon sagt, die Top 10 hat man natürlich immer so ein bisschen parat. Aber danach, auch gerade jetzt mit Transfers, ja, es passiert ja wirklich täglich was Neues und die kommen dann in Kickbase rein und so. Also das ist schon nicht so einfach, würde ich sagen. Und ich habe aber auf jeden Fall wieder richtig Bock. Also hat auch letztes Mal Bock gemacht. Ich habe das auch dann gestreamt und dann auch als Video hochgeladen und das habe ich mir letztens auch nochmal Ausschnitte von angeguckt und das war echt eigentlich ganz cool.
Ja.
Freue ich mich schon wieder drauf.
Auf jeden Fall verlinken wir dann in einer unserer nächsten Episoden. Wir machen jetzt immer zweimal die Woche eine Episode hier für alle, die jetzt heute zum ersten Mal dabei sind. Letzte Woche gab es ein großes XXL Onboarding, ja, für alle Neueinsteiger, aber auch alle Fortgeschrittenen und Experten, wo wir wirklich alle Fragen unserer Community dann beantwortet haben, die uns erreicht haben. Waren ganz, ganz interessante Sachen dabei, auch wichtige Erkenntnisse schon mal für euch. Wir haben super positives Feedback dazu bekommen, also vielen Dank auch dazu nochmal. Der Aufruf hat was gebracht, auch in Richtung der Mädels, ja, wie sie den Herren und umgekehrt natürlich auch den Rücken frei halten, waren ganz interessante Feedbacks dabei, aber da wollte ich jetzt nicht drauf hinaus, denn in einer der nächsten Episoden werden wir dann natürlich auch den Draft-Termin nochmal droppen und auch vielleicht zum Stream hin dann nochmal einen kleinen Post absetzen mit einem Link dabei, ne, dass wir dann euch alle dazu herzlichst einladen, um mal zu gucken, was die Top 3 hier da veranstaltet in dieser Saison. Denn ich muss auch, ich kann 100 Pro kann ich dir da nur beipflichten, Timo. Ich habe 0,00 minus 0 habe ich mich bisher auf diesen Draft vorbereitet. Ich warte jetzt nochmal ab. Ich glaube Anfang August, ne? 3. August, Simon, ist der Termin?
Oder ich 1. August? Dachte, ich 31. Juli.
Ja, genau. Ich dachte auch, Juli, noch schlimmer. Letzter Tag im Juli. Ja.
Lecco mio, ey. keine 14 Tage mehr.
Ja, anderthalb Wochen noch.
Naja. Okay, dann müssten wir mal so langsam.
Wir sollten vielleicht auch noch kurz für die Community erwähnen, wir dürfen auch noch nicht offiziell gewordene Transfers draften. Sprich, wenn jetzt Gerüchte ganz schön heiß werden, so wie es letzten Sommer mit Harry Kane war. Damals, als wir den Draft gemacht haben letztes Jahr, war Harry Kane noch nicht offiziell Spieler des FC Bayern, aber einer aus unserer Liga damals hat ihn trotzdem an Stelle Nummer 2, genau nach meinem Number 1 Pick, gedraftet und ist es dann ja aufgegangen, denn kurz danach war Kane dann Spieler des FC Bayern und ein Konkurrent hatte einen guten Pick. Also auch dieses Mal, ne? Augen und Ohren offen halten, gucken, was jetzt gerade so die heißesten Gerüchte sind und vielleicht kann man da auch nochmal einen abgreifen.
Bevor wir gleich zu unserem Hauptthema kommen, denn heute geht es insbesondere um die Do's und Don'ts, ja, für die Saisonvorbereitung, aber auch schon mal in weiser Voraussicht auf den Saisonverlauf, ja. Gehen mit euch mal gemeinsam einige Themenschwerpunkte durch und geben euch ein paar Empfehlungen ab. Was sind letztendlich die, ja, Dinge, die ihr beachten, berücksichtigen solltet? Wovon Finger lassen, ja, wo lieber eher, nicht, ja. Da geben wir euch gleich nochmal ein paar Tipps und Tricks zu, aber bevor wir dazu einsteigen, vielleicht nochmal in Richtung Draft. Gebt nochmal bitte eure Top-Drafts durch, die ersten 2 Picks vielleicht pro Person, damit die Leute nochmal so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wen ihr da gepackt habt und wer dafür gesorgt hat, dass ihr hier unter die Top 3 gekommen seid im Laufe der Saison.
Timo, magst du anfangen?
Ja, also gut, also meine ersten beiden Picks waren Grifo in der ersten Runde, der leider nicht so richtig ist meckern auf hohem Niveau. Ne? Als Erstrunden-Pick ist er nicht aufgegangen, insgesamt war er jetzt aber auch nicht super schlecht. Also hat trotzdem seine 100 im Schnitt, also mehr als 100 im Schnitt, ich glaube sogar mehr als 110. Es geht schon klar. Und zweiter Pick war Openda, aber mein Homerun war natürlich Sané in der dritten Runde. Ne? Ja. Gerade in der Hinrunde natürlich hat er mich da schon ziemlich getragen.
Ja. Simon?
Ja, mein Number One Pick letztes Jahr war Joshua Kimmich. Ich habe mich sehr schwer getan und lange hin und her überlegt, ob ich das Risiko mit Kane eingehe oder ob ich die sichere Variante mit Kimmich mache und habe mich dann schlussendlich für die Sicherheitsvariante mit Kimmich entschieden. Ja, hatte jetzt, wenn man sich die letzten 4-5 Saisons anguckt, wahrscheinlich dann letzte Saison seine schwächste Saison, aber immer noch 140er Schnitt gehabt oder so, also war damit grundsätzlich trotzdem auch zufrieden. Und mein Number Two Pick war Granit Xhaka, Ende Runde 2. Also wirklich ja, letzter Pick in Runde 2, Granit Xhaka, der war natürlich Weltklasse, ne? Also den Ende Runde 2 zu bekommen, ja, war ein absoluter Stil. Und ja, ich glaube, ich mache keinen Hehl daraus, wenn ich sage, dass Xhaka wahrscheinlich ein Top-5-Pick jetzt im kommenden Draft sein wird.
Genauso wie Grimaldo, der übrigens mein Pick war Mitte dritte Runde. Das war mein dritter Pick.
Das
der
ist erste viel zu krass,
Mann. Ich war, glaube ich, an Position 3 gedroppt. Und ja, genau, ich war an dritter Stelle, habe dann Wirtz genommen im ersten Pick. In der zweiten Runde Kolo Muani, weil ich unbedingt einen Neuner brauchte. Ecibec eine Woche später dann nach Paris. Und dann hatte ich da den Salat. Ja, und dann der dritte Pick tatsächlich Grimaldo. Ne? Und der hat mich dann mit Wirtz zusammen. Wer ist Kolo Muani? Also bitte. Also, der wird definitiv nicht mehr in der dritten Runde gepickt. Diese Saison.
Ja, das war echt krass. Aber wenn man sich ja anguckt, Melo, ne? Man war vorher einfach Mitchell Bakker oder Daley Sinkgraven als linker Schienenspieler gewohnt bei Bayer Leverkusen. Und dann hat man sich so gedacht, okay, diese Position hat kaum eine Kickbase-Relevanz. Und ich glaube, ich spreche da für alle oder für die meisten. So ein Grimaldo, der aus der portugiesischen Liga kommt, von Benfica, den hatte man jetzt auch nicht so extrem intensiv verfolgt. Und dann...
Ja, Uli Hoeneß auf jeden Fall nicht.
Ja, Uli Hoeneß auf jeden Fall nicht. Und klar, man hat schon gedacht, so okay, die werden den schon holen, dass er halt Stammspieler wird, aber dass der halt dann so abgeht und ja, einer der besten Punkter überhaupt wird und ganz, ganz lange im allgemeinen MVP-Rennen dabei ist. Also damit war wirklich nicht zu rechnen, ne? Und da hast du wirklich ein goldenes Händchen bewiesen.
Ja, dachte man ja bei Leverkusen eh nicht, ne? Dass die wirklich kein Spiel verlieren. Also wird auch, glaube ich, also Hot Take nicht nochmal passieren diese Saison.
Oh, es geht jetzt schon los mit den Hot Takes. Ich wusste, Timo, du machst uns hier alle Ehre. Du kommst hier.
Ist aber ein gern gesehener Gast hier.
Ja, ja. Okay, also nochmal kurz, bevor wir starten mit den Do's und Don'ts. Und Simon, du hast gleich auch noch eine ganz tolle Überraschung für uns. Du bringst ein paar Spielerduelle mit, die gehen wir gleich zu Beginn oder zum Ende hin der Einleitung hier mal durch. Die Einleitung gehört nämlich mal wieder unserer Community. Es gibt nochmal ein paar ganz, ganz coole Fragen, die wir gerne jetzt hier auch nochmal in dieser Phase beantworten möchten. Die gehe ich mal eben durch. Das sind ja so 6, 7 Fragen, also nichts Wildes. Die erste Frage, ganz interessant, vielleicht auch nochmal Timo, unsere Einschätzung, dazu haben wir nämlich letzte Woche abgegeben. Der Interist 56 fragt, warum sind die meisten Creator so krass am Schleimen über Kickbase und die neue App-Version?
Okay, ich glaube, die Frage von dem habe ich auch bekommen. Und auch in Bezug auf mein Video und so, dass ich ja nichts Negatives gesagt habe, aber ich habe auch nie irgendwo gesagt, dass es die beste App aller Zeiten ist. Also ich finde einfach, das meiste Feedback, was da kommt, liegt daran, dass es halt einfach was Neues ist, dass es neu aussieht, dass manche Funktionen ein bisschen anders verpackt sind und nicht unbedingt, dass es irgendwie, also es ist ja nichts weggefallen. Ich habe mit Melo schon im Pre-Recording gesprochen. Die einzige Funktion, die weggefallen ist, ist das Trainer-Level und das juckt ja wirklich keinen.
Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt noch gibt.
Genau. Und sonst ist alles da. Man muss es nur finden und es muss so ein bisschen in den Flow übergehen. Und ich sag, wenn wir am ersten Spieltag sind oder spätestens mal in der Winterpause, wird sich keiner mehr an die alte App erinnern. Das ist ganz normal.
Ist doch kein Hot Take, definitiv. Bin ich bei dir.
Klar sind manche Sachen erstmal eine Umgewöhnung, aber dann so krass direkt dann wirklich zu haten. Also ich würde eher sagen, dass wir nicht am Schleimen sind, sondern die kritisieren, eher sehr negativ sind.
Was aber auch eher mal ist.
Als Denkanstoß geben.
Mache ich auch niemandem Vorwurf. Also vielleicht ist
ich auch nicht.
Nee. Ich hatte auch schon gesagt, ne, es ist wahrscheinlich so auch, wir haben ja einen kleinen Vorsprung. Ne? Wir nutzen diese App ja auch schon in der Beta-Version für die, ich sag mal, Feedback-Schleifen und Co. ja schon ein bisschen länger, seit Anfang des Jahres. Oder März, sagen wir mal. Und ist ja klar, ne? Für uns ist das ja letztendlich schon, wir haben uns dran gewöhnt. Also man sieht ja jetzt schon, wo ihr, die ihr jetzt erst angefangen habt, die App zu nutzen, in, ich sag mal, 8 Wochen, 10 Wochen, wo ihr seid. Ja? Und zwar da, wo wir jetzt sind. Und zwar ganz positiv, weil wir können uns die alte Version einfach gar nicht mehr vorstellen, weil die neue einfach unfassbar sinnvoll ist. Und nochmal, müssen es wiederholen, sie ist sinnvoll, sie ist gerade der Beginn. für etwas ganz Großes, um neue Features, zusätzliche Features, die ja jetzt noch gar nicht da sind. Du hast völlig recht, Timo. Es ist ja nichts Neues dazugekommen, es ist einfach nur etwas verschoben. Ja, das Design ist halt natürlich auch wieder Geschmackssache, ist auch klar. Aber da kann man ja darüber sprechen und ist auch Ansichtssache. Aber ja, alles gut, macht euch da nicht kirre. Und jetzt kommt ja schon so langsam, ist eine Woche rum, kommt ja jetzt auch schon so langsam immer positiver Optimismus rein. Ich kriege immer positiveres Feedback, ja, zu den ganzen Themen. Ja, ich habe mich jetzt schon mal so ein bisschen, ja, macht ja auch Sinn. Ach, da ist das okay. Und dann, ah, geil, jetzt weiß ich, wo es ist. Macht Sinn, super, in Ordnung. Ne? Schön mit einem Finger. Ich kann immer schön mit dem Daumen überall hin switchen und machen und tun. Also so langsam kommt auch wieder ein bisschen positivere Stimmung rein. Und das Update zum Update von Kickbase, ich kann auch wieder da nur an die Kickbase-Episode jetzt hier nochmal, an die neueste nochmal appellieren. Hört es euch an, auch ein ganz, ganz interessantes Teil, wo nochmal ein Update zum Update direkt von Kickbase rausgehauen worden ist. Simon, möchtest du nochmal abschließend etwas dazu sagen, oder?
Ne, grundsätzlich habt ihr das ausführlich beschrieben, was das, also was da abgeht. Ja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn es dann erstmal was Neues gibt, dann wollen wir uns da erstmal mit allem, was wir haben, gegen wehren, weil man sich an alles irgendwie vorher so gewöhnt hat und die Vorzüge zu schätzen weiß. Aber ich glaube, ich kann an alle auch nochmal appellieren, gebt euch die Zeit, fuchst euch da rein, lasst euch drauf ein und dann wird man auch erkennen, dass die neue App-Version wirklich auch zum Teil richtig coole Funktionen mit drin hat, die das Managerleben auch nochmal ja, verbessern und erleichtern. Also ich finde, da gibt es wirklich ein paar Neuerungen drin, die sehr, sehr sinnvoll und managerfreundlich sind. Und ich glaube, wenn die Manager das da draußen dann auch erkennen und nutzen, dann werden die da auch enorme Vorteile verspüren.
Timo, Koppelmann 90 scheint anscheinend ein großer Fan von dir zu sein. Kauft sich der King wieder Sané?
Ja, ist die Frage, ne? Also es könnte halt wieder so ein Spieler sein, der halt in der Ende zweite Runde, dritte Runde vielleicht noch verfügbar ist, weil jetzt ist natürlich der Simons-Hype, der Olise-Hype, Musiala und so. Das war ja in der letzten Saison auch so. Also jeder wollte Kimmich haben, jeder wollte Musiala haben, Kane, klar, ne? Und Sané ist so ein bisschen unterm Radar geschwommen. Ich glaube, Gnabry wurde auch in der ersten Runde gepickt. Tatsächlich auch zu Recht, muss man sagen. Wenn ihr die Saisons vor der letzten anschaut, war er immer gut. Und Sané war da halt so ein bisschen, der kostet ja auch viel Geld. Und wenn man in der ersten Runde einen Kane gepickt hat, in der zweiten, weiß ich nicht, noch einen für 30 Millionen, dann hat man nicht mehr viel. Deshalb fällt er immer so ein bisschen durch. Und vielleicht ist er wieder so ein Typ, den man, wobei ich denke mal, durch die letzte Saison wird er ein bisschen eher gepickt werden. Aber vielleicht, mal gucken. Ich kann's noch nicht genau sagen.
Unfassbar viele Nachrichten haben mich auch erreicht. Es geht ja jetzt schon langsam los, ne? Die ersten Ligen sind ja schon gestartet seit ein paar Tagen. Richtung Kane. Es gibt auch viele, die jetzt während der Europameisterschaft wahrscheinlich gar nicht so ein gutes, positives Feedback mehr im Kopf haben zu ihm. Simon, Fabi Saraxino fragt, all in auf Kane. Und das ist jetzt einer von wirklich, boah, bestimmt 6, 7, die gefragt haben. Den nehme ich jetzt mal hier raus. Fabi Saraxino, all in auf Kane?
Ja. Also ganz klar, also für mich, egal was für Transfers noch passieren, egal wer noch den Weg in die Bundesliga findet, Kane ist und bleibt für mich der Number One Pick, ganz klar. Ist für mich auch der Frontrunner, was das MVP-Ranking in der kommenden Saison angeht. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das war die Nationalmannschaft, das war England, das war Southgate als Trainer, der einen sehr destruktiven Ansatz gewählt hat, was das Fußballspielen angeht. Und das fiel halt Harry Kane zum Opfer. Also der konnte da ja wenig ausrichten, wenn du da vorne als alleiniger Stürmer irgendwie in der Box bist, aber ja, deine Mitspieler gar nicht erst den Weg nach vorne suchen, so dann bist du als Stürmer auf verlorenem Posten und beim FC Bayern wird es nicht passieren. Die werden gegen tiefstehende Gegner spielen, die werden kombinieren, Kane wird da seine Tore schießen wie am Fließband. Also da mache ich mir 0,0 Sorgen, dass der beim FC Bayern jetzt nicht mehr funktionieren wird. Von daher, ja, all in auf Kane. Ganz klar, also Kane ist der Go-To-Guy schlechthin.
Okay,
wir haben 100%ig. Da ist ja auch fast egal, wer da im Sturm steht bei Bayern. Also, Choupo-Moting war auch in der Zeit, in der er dann gestartet ist, ich glaube, da war er auf einmal auch MVP-Material. So.
Ja.
Und ich habe immer gesagt, als Terodde so seine Zeit in der zweiten Liga hatte, wenn Terodde bei Bayern spielen würde, wird er bei Kickbase auch locker ein Top-5-Spieler sein.
100 Pro.
Wenn er bei Bayern im Sturm gesetzt wäre. Safe. Und David Kane ist natürlich deutlich besser als Terodde, keine Frage. Aber einfach dadurch, dass er bei Bayern spielt, die Elfer schießt, auch das sind nochmal so 6 bis 8 Free-Tore pro Saison. All in auf Kane. Gehe ich mit.
Sehr gut. Ja, dann kommen wir doch gleich direkt mal zu dem Thema von Luca XB Schl. vielleicht haben wir da ein paar Ideen jetzt schon mal. Ich meine, viele dieser Fragen, die jetzt kommen, die werden wir natürlich im Detail in den nächsten Episoden nochmal eingehend diskutieren. Insbesondere zum Beispiel auch die von Marius-10. Mit welcher Formation würdet ihr bei einer Liga mit MVP-Regel spielen? Oder wie würdet ihr auf dem Transfermarkt handeln, wenn eure Liga die MVP-Regel hat? Machen wir gleich zu den Do's und Don'ts. Aber vielleicht hier nochmal von dem Lukas XB Chill ein paar spontane Ideen für einen Draft. Wir waren ja jetzt gerade beim Draft. 5 Spieler in den Kategorien über 31 Jahre. Unter 21 Jahre, unter 10 Millionen, unter 20 Millionen und ein Aufsteiger. Also, wir fangen mal vorne an. Hättet ihr einen Spielernamen für über 31? Finde ich übrigens richtig smart, für so ein Draft-System Kategorien einzuführen. Ja, in jeder Runde eine Kategorie. Und Zahlen scheint hier in der ersten, du darfst nur einen Spieler über 31 Jahre picken.
Boah, das ist
Kane schon über 31?
Ne, ich glaube,
könnte sein, ja.
Also ich glaube 31 und ein paar Monate, ne? Also würde als über 31 zählen.
Hm. Haben wir doch schon mal den ersten, ne?
Ja.
Ja.
Wie ging es weiter?
Unter 21 Jahre.
Musiala? Oder ist der schon über 21? Oder Wirtz halt?
Ja. Ich hatte jetzt ansonsten noch Brian Gruder im Kopf, aber da habe ich jetzt auch gelesen, dass Brighton den wohl unbedingt haben möchte. Also es kann sogar sein, dass der nächste Saison gar nicht mehr in der Bundesliga ist. Aber Gruder ist, glaube ich, 19. Wenn er bleiben sollte bei Mainz, finde ich Gruder ist auch irgendwie ein cooler Pick.
Mhm. Okay. Dann einen mit unter 10 Millionen Marktwert.
Oh, da muss ich mal kurz gucken, ob der noch da ist. Ich habe einen spicy Pick, aber ich muss gucken, ob der noch 10 Millionen kostet. Also Simon, fang du mal kurz an.
Ja, also ich glaube, ich würde da einen Philipp Lienhardt nehmen. Der kostet zurzeit knapp 6 Millionen. Der wird absoluter Stammspieler bei Freiburg sein. Der Marktwert ist halt krass gedroppt, weil der fast die ganze Rückrunde verletzt war. Hat aber jetzt bei der EM ja auch Startelf-Einsätze für Österreich bekommen und so. Und ey, wenn wir uns an Lienhardt aus den letzten Jahren erinnern, dann ist er ja immer in der Lage, seine 80 bis 100 Punkte im Schnitt zu machen und bei einem Marktwert von, weiß ich nicht, 13 bis 17 Millionen zu landen. Also den für 6 Millionen aktuell zu kriegen, absoluter Stil in meinen Augen. Mhm.
Ich würde für den Spice mal Mohamed Amoura reinwerfen.
Ah, den habe ich letzte Woche schon.
Stimmt, der ist oder unter 10, ne?
Oder aber Can Uzun. Beide interessant. Beides natürlich Transfers, neu in der Liga. Dadurch sehr günstig. Amoura kommt aus der belgischen Liga von Saint-Gilloire, wo er, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, 18 Scorer oder so hat in 30 Spielen irgendwie. Mhm. Könnte man jetzt sagen, belgische Liga, hat man bei Boniface letztes Jahr auch gesagt. Mhm. So, klar, geht er zu Wolfsburg, da muss man immer mal so ein bisschen schauen, aber Hasenhüttl traue ich schon offensiv mehr zu als Kovac.
Ja. Ist aber sehr verletzungsanfällig, ne, habe ich gelesen.
Ja, kann sein. Aber ich glaube, letzte Saison hat er ziemlich viele Spiele gemacht. Sonst wäre er ja auch nicht auf die Scorer gekommen. Ne?
Ja, ja.
Okay. Und Uzun, ja, könnte auch direkt, also wenn Frankfurt keinen mehr holt, würde ich ihn aktuell in der Startelf sehen.
Hm. Echt?
Okay.
Oh, weiß ich nicht.
Ihr knallt ja richtig hier schon.
Also ich glaube, aber für wen siehst du den in der Startelf, Timo? Weil die offensiven 3 sind für mich, stand jetzt Ekitike, Chaibi und Mamouche.
Ja, ja, aber die spielen ja oft auch 4-4-2, ne? Oder 4-2-2. Und dann wäre halt entweder Götze, der noch spielen könnte. Oder spielt Götze? Ja, Götze spielt noch, aber der spielt hat in der letzten Saison noch öfter auf der 8 gespielt.
Ja, genau, Skiri und Götze.
Und dann der zweite offensive Außen ist halt dann so ein bisschen vakant, ne? Ebimbe, hier Matanovic, den sie neu geholt haben, oder Knauf, oder halt Uzun, ne? Also Liga Insider, gucke ich gerade, hat Uzun drin. Aber kann natürlich sich auch noch ändern, ne? Also ist jetzt keine Garantie, aber unter 10 Millionen kann man ja vielleicht auch einen kleinen Gamble machen.
Ja, aber Frankfurt hat sich ja doch auch fürs internationale Geschäft qualifiziert, ne? Die spielen doch Europa League, oder?
Ja.
Also von daher wird es ja sowieso dann auch zu reichlich Rotationen kommen. Und dann wird Usun wahrscheinlich eher der Spieler sein, der dann in der Bundesliga Minuten bekommt, als unter der Woche in der Europa League, ne? Je nachdem, wie weit Frankfurt da kommt.
Ja, denke ich auch, ja.
Also ja, kein schlechter Pick. Ja.
Und der letzte, unter 20 Mio.
Unter 20 Mio.
Boah, das ist auch so eine räudige Transfermarkt oder Marktwert.
Da muss ich einmal.
Spannend, ne? So dieses.
Ja. Da muss ich einmal in die App gehen. Da habe ich einen Namen im Kopf, aber ich hoffe, dass der noch unter 20 ist.
Ja, man könnte halt ein bisschen gamblen auf den Rechtsverteidiger von Bayern, ne? Also, wenn man darauf gamblen will, dass Kimmich auf die 6 geht, könnte man halt meinetwegen so ein Bowie für 5 Millionen, vielleicht sogar ein Kandidat für die unter 10 Millionen Kategorie. Mhm. Weiß nicht, ob ich es machen würde, ehrlich gesagt. Wäre mir ein bisschen zu gambelig, aber könnte man überlegen, je nachdem, weil ist ja ein Draft, werden wahrscheinlich auch schon manche weg sein, wenn du nicht den ersten Pick hast. Ich gucke aber gerade auch nochmal durch.
Ja, Timo, habe ich in unserer Episode von letzter Woche rausgehauen als krassen Gamble, weil ich meine, Bayern hat im Winter für den 30 Millionen ausgegeben, also da wird schon irgendwie Spielzeit für den vom Laster fallen, wenn er fit ist, und Company wollte den auch zu Burnley-Zeiten zu Burnley holen, also der scheint ein riesen Fan von dem zu sein, und wer weiß, also ich glaube nicht, dass sie mit Kimmich als RV planen. Und dann wird er sich da mit Stanisic wahrscheinlich hinten rechts auch so ein bisschen streiten. Ich kann es mir schon vorstellen, dass der für 5 Millionen auf jeden Fall überdurchschnittlich punkten wird, stand jetzt.
Ich hätte Nadim Amiri.
Ja, den wollte ich auch gerade nennen, Melo. 14,8 Millionen stand jetzt. Amiri, richtig geiler Kicker.
Steigt auf fast 300.000, ne, pro Tag. Geil.
Ja, Amiri.
Ich nochmal zwei unter 10, die ich gerade sehe. Uwe Draugo und Baumgartner von Leipzig. Könnte man auch überlegen.
Aber Uwe Draugo, ich glaube nicht, dass der in der kommenden Bundesliga-Saison eine tragende
Simon,
Rolle spielt.
Mach's gut, danke schön, auf Wiedersehen. Der
Schlager
du hast
ist
einfach
halt,
kein Schalker Herz. Das
Schlager ist halt verletzt, ne, zu Beginn. Und die haben halt auf A6, die haben Haidara, ja, und dann Seiwald, Kampel, Uwe Draugo. Also würde ich jetzt Uwe Draugo nicht chancenlos sehen. Klar, ist auch ein bisschen gambelig, gebe ich zu. Würde
ist
ich auch
nicht eher so ein Zehner?
Ja, unter 10.
Nee, aber ich meine, ist Uwe Draugo nicht eher Offensivspieler als Achter oder Sechser?
Aber auch da ist ja dünn bei Leipzig. Da haben sie Baumgartner, Olmo, Elmas.
Ja, aber davon kann man ja ausgehen.
Olmo könnte noch wechseln.
Ja, aber man kann ja davon ausgehen, dass Leipzig auf jeden Fall in der Offensive noch 2, 3 Spieler mit Rang und Namen verpflichten wird, die vor Uwe Draugo stehen.
Ja, das kann schon sein, ja. Also wäre ein Gamble, klar. Will ich gar nichts sagen. Aber Baumgartner finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Könnte man
auf jeden Fall eine gute Frage hier von unserem Kollegen. Letzte Frage, weil die anderen machen wir gleich alle noch in der Special Edition, ist die mit den MVPs, die gehen wir gleich durch. Und hier war noch eine von Felice. Ja, Felice, unser lieber Felice. Was haltet ihr davon? Ohne guten Stürmer bist du verloren. Forwards wins Championships. Stimmt ihr beiden dazu? Was haltet ihr von dieser Aussage?
Naja, wen hattest du denn im Sturm in der letzten Saison, Melo? In der Creator Liga.
mal den. Das war meine Strategie. Dann hatte ich mal für 17 Millionen auf einmal einen Volland.
Also ich sag mal, Stürmer, ich sag's auch immer in meinen Videos, ist die dünnste Position in Kickbase, daher ist es natürlich sehr wertvoll, da einen zu haben. Deshalb auch da All-In auf Kane macht immer Sinn. Ne, weil viele Bundesligisten einfach nur mit einem Stürmer spielen.
Daher gestartet bin ich übrigens mit Behrens damals.
Ja, stark. Und dementsprechend macht schon Sinn so. Aber man kann auch ohne Stürmer, man kann auch, wenn man ein bisschen guckt, so, ne, vor allen Dingen sind ja auch. Es sind immer 1, 2, 3 Spieler pro Positionskategorie, die vor der Saison nicht wirklich jemand auf dem Schirm hat, die dann auf einmal in der Top 30 sind am Ende der Saison. So, und das gibt's auch im Sturm. Also wenn ihr am Anfang einen Kane, einen Girassi nicht bekommt, würde ich jetzt nicht zum Beispiel in der letzten Saison auf einmal sagen, scheiße, ich habe keinen Stürmer, ich biete jetzt volle Kanne auf Kevin Behrens. So, das würde ich dann halt nicht machen. Da würde ich... Ja, gut, du hast jetzt nicht 10 Millionen overpaid oder so, aber
nein,
da kann man ja Panik kriegen und sich dann selber einreden, dass man noch einen Stürmer braucht und dann unbedingt irgendwie eine Mittelklasse-Stürmer krass overpayen will. Das sollte man dann vermeiden, finde ich.
Ja, Sehe ich genauso. Und ist eigentlich auch gar nicht zwingend erforderlich. Man sieht es ja anhand meines Beispiels. Ich habe immer mal wieder den einen oder anderen da vorne im Sturm gehabt, der jetzt gerade so im Trend war oder na, den habe ich mir dann da irgendwie ganz gut geschossen zur entweder Marktwert oder leicht drüber. Und dann habe ich den quasi in den unterschiedlichsten Phasen immer mal mitgenommen oder auch nicht. Ja, und dann habe ich mal einen 500k-Stürmer sogar mal reingestellt, die zufällig dann auch noch getroffen haben. Lack. Ja, aber das Gold liegt im Mittelfeld. Feiern. Das ist meine These dazu. Aber dazu gleich mehr, wenn wir über die Do's und Don'ts sprechen. Gehen wir vor, positionsbezogen. Ja, wo sollte man eher die Fühler ausstrecken? Was machen wir mit den Verteidigern? Gibt es mehr Verteidiger als Mittelfeldspieler, als Stürmer? Was ist mit den Torleuten etc.? Von daher ein guter Einstieg. Aber bevor wir in unsere Do's und Don'ts einsteigen, Simon, du hast noch was mitgebracht.
Ja, wir wollen natürlich auch so ein bisschen Name-Dropping betreiben für die Community. Gerade zum Saisonstart wollen die Leute ja da draußen Namen hören, wer denn auf die Scout-Liste muss. Und da habe ich euch 4 Spielerduelle mitgebracht zur Kategorie Wer punktet besser? Und dann mit Blick auf die Gesamtpunkte, was die gesamte Saison angeht. Und wir wollen ja auch keine Zeit verlieren, ne, Melo? Also wir müssen hier auch direkt mit einem heißen Duell reinstarten. Deswegen meine Frage an euch, das erste Duell, wer punktet besser? Kimmich oder Palinha?
Boah, leck mich.
Kimmich.
Okay, interessant.
Ja, wobei man sagen muss, ja, es kommt jetzt natürlich auch ganz drauf an. Timo hat es ja gerade schon gesagt, auf welcher Position wird Kimmich jetzt positioniert. Ne? Das muss man jetzt erst noch berücksichtigen. Also gehen wir mal so erstmal vor. Gehen wir mal davon aus, dass er tatsächlich, weiß ich nicht, als RV in die Saison startet, sehe ich ihn da ganz klar vorne, was die Punkte angeht. Auch positionsintern, also ich sag mal, egal, auch wenn Palinha nicht da wäre, entweder auf der 6 oder auf der rechten Bahn, er würde auf jeden Fall auf der rechten Seite deutlich mehr Punkte machen.
Ich glaube sowieso, Palinha wird trotzdem ein guter Kickbase-Spieler sein, keine Frage. Aber ich glaube, die ihn sich jetzt für viel Geld holen, werden trotzdem ein bisschen enttäuscht sein, weil man sich dann doch, glaube ich, mehr erwartet für den Preis und so. Aber er ist halt einfach eher so ein, also ich kann mich sehr gut erinnern, als Bayern mit Javi Martinez und Thiago gespielt haben. So, klar, Thiago war immer verletzt, nervig, aber wenn er gespielt hat, hatte der zur Halbzeit meistens doppelte Punkte wie Javi Martinez und da fragt man sich, wieso, die spielen noch nebeneinander. Und ähnlich könnte es bei Palinha auch laufen, wenn's, also der wird trotzdem seine 120, 130 im Schnitt machen, bin ich fest von überzeugt, aber und auf dauerhaft gesetzt sein, von daher kann man ihn sich schon holen, aber ich sehe Kimmich doch ein bisschen stärker im Spielerischen eingebunden, daher doch Kimmich.
Ja, okay. Wo landet Kimmich nächste Saison? Top 5?
Kommt auf die anderen an, ne? Wenn Leverkusen wieder so rasiert, dann schwer. Aber wenn es wie vorletzte Saison war, da war man ja zweit, da war, glaube ich, Bellingham Zweiter mit, ich glaube, 150 im Schnitt. So Zweiter. Und danach, und Top 5 warst du da, glaube ich, mit 140 locker. Kann Kimmich auch schaffen, ne? Aber wenn dann halt wieder so ein Gerassi mit 180, Grimaldo mit 190 und so daherkommt, wird schwer.
Ja.
Aber legt ihr euch beiden fest und sagt, Kimmich bleibt?
Ja.
Ja. Ja.
Okay. Was dann auch mit einer Vertragsverlängerung einhergeht?
Nee, nicht unbedingt.
Traut ihr es den Bayern zu, dass sie mit Kimmich ins letzte Vertragsjahr gehen und dann ihn ablösefrei ziehen lassen, 2025?
Denk mal, die werden keine Wahl haben.
Weil diesen Sommer kommt kein Verein, der eine Ablöse für Kimmich zahlt.
Ich denke, Kimmich will nicht wechseln. Jetzt diesen Sommer. Ich glaube nicht, dass er diesen Sommer schon wechselt. Und ja, ob er dann verlängert, muss man schauen.
Das Gleiche könnte ja auch mit Davis passieren, ne?
Genau, das ist schwierig. Ich meine, wir hatten es bei Schalke ja auch mit Goretzka zum Beispiel, mit Kolasinac zum Beispiel. Also die Spieler haben da schon teilweise auch eine Macht, wenn sie sagen, ich meine, mittlerweile ist es auch so, dass du mit einem ablösefreien Wechsel zweifelsweise deutlich mehr verdienst, als wenn du mit Ablöse wechselst, durch Handgeld und so. Also, ja, muss Bayern mal gucken, würde ich sagen.
Ja, ich bin gespannt, vielleicht könnte es da nochmal heiß werden, je nachdem, was in Paris passiert oder so, die werden ja immer gehandelt. Vielleicht kommen die nochmal spät auf Kimmich zu oder so. Mal gucken, aber ja, meine Tendenz geht auch auf jeden Fall Richtung Verbleib.
Ja. Das ist ein Münchner Jung. Das glaube ich nicht. Der wird wie Thomas Müller, Philipp Lahm damals. Das ist ein Urgestein. Oder er geht irgendwann mal, was weiß ich, entweder nach Stuttgart nochmal und von da aus dann irgendwo, keine Ahnung, hinter Reus her oder so, über den Teich. Nach Saudi-Arabien glaube ich eher nicht. Dafür hat er zu viel Stil. Okay, nächstes Spielerduell.
Nächstes Spielerduell. Wer punktet besser? Ran. Es geht direkt heiß weiter. Wer punktet besser? Wirtz oder Musiala?
Wirtz.
Wirtz. Dafür ist Musiala einfach zu unkonstant.
Okay. Boah, das ist aber...
Und auch sehr viel, und auch sehr viel Konkurrenz, ne? Also, ich habe mal einen TikTok bzw. ein Reel gemacht und einfach mal alle Bayern-Offensivspieler gerade. Mhm. Und die haben da, also
ja, mindestens hab ich gesehen, ein Reel, ja.
9 Ernstzunehmende, die alle Startelf-Ambitionen haben für 4 Positionen.
Das stimmt, ja. Aber also Coman wird wechseln, ja, glaube ich.
Musiala wird natürlich gesetzt sein, ja. Klar in der Startelf, aber Champions League-Wochen kann ich mir schon mal vorstellen, dass er da, also wenn man einen Gnabry oder Sané da noch hat, so, dann kann man Musiala auch mal vielleicht eine Halbzeit draußen lassen oder sogar ein ganzes Spiel.
Wobei mein Gefühl, Leverkusen rüstet sich auch für die Breite. Also die haben ja jetzt diesen Terrier geholt, der ist auch so einer, der über den Flügel kommen kann oder halt auch übers Zentrum, der ist flexibel. Dann hast du einen Hofmann, du hast einen Adli und da wird vielleicht auch noch ein bisschen was passieren. Und also ich kann mir schon auch vorstellen, dass Wirtz auch ein paar Mal rotieren wird in englischen Wochen. Also da nehmen die sich wahrscheinlich beide nicht viel. Es wird, glaube ich, ein Duell auf Augenhöhe. Also mit beiden macht man auf jeden Fall nichts falsch.
In Zweifel kommt es wahrscheinlich darauf an, ob einer von denen mal einen Monat verletzt ist. Oder
ja, so sieht's aus, ja. Okay. Ja.
Und auch nicht trüben lassen, ja, von dem Eindruck der Europameisterschaft. Ja, da hat ja Musiala deutlich besser performt. Also vom Gefühl her, ne, würde ich jetzt sagen, als ein Wirtz, der dann teilweise ja auch schon gar nicht mehr in der Startelf stand. Aber ich glaube, dass sich Wirtz in Leverkusen irgendwie nicht, also den kann ich mir weniger wegdenken als Musiala bei den Bayern. Da bin ich schon bei Timo, dann noch zu sagen, die Breite da bei den Bayern und die Leistungsdichte ist einfach viel zu krass. Umgekehrt wäre es genauso, ne? Wenn Wirtz jetzt bei Bayern gespielt hätte, hätte ich gesagt, okay, dann wären Wirtz weg. Aber gut. Ja. Alles meckern auf hohem Niveau, bin ich schon bei dir.
Ganz klar. Okay, Spielerduell Nummer 3. Wer punktet besser? Benjamin Šeško oder Hugo Ekitike?
Das ist gerade richtiger Hype, ne? Auf Ekitike, ne?
Zu Recht, in meinen Augen.
Ich finde, ja.
Könnte ein Breakthrough-Spieler werden diese Saison, ne? Finde ich.
Ja.
Ich sag trotzdem mal Šeško, auch wenn ich Leipzig sehr, sehr schwer einzuschätzen finde, weil die halt, ja, was ist mit Olmo? Simons ist nicht da, also ich denke mal, der wird auch nicht zurückkommen. Und dann, die müssen halt noch was machen. So, wenn sie da jetzt irgendwie sich Kuppenmeiners oder so holen, der sehr interessant wäre, oder was weiß ich, wen aus dem Hut zaubern von Salzburg oder so. Aber ja, aktuell schwer einzuschätzen, aber ich glaube einfach, Leipzig wird trotzdem vor Frankfurt landen. Und nicht nur einen Platz oder so. Von daher, ist schon Šeško.
Also ich würde gerne nochmal zurück auf Can Usun zu sprechen kommen. Also so mit so einem da auf der rechten Bahn, der ja wirklich richtig Schwung da reinbringt, könnte vielleicht auch so eine Ekitike von profitieren. Deutlich mehr als in der vergangenen Saison. Das könnte vielleicht einen kleinen Ausschlag geben. Aber ich bin auch bei euch. Das ist halt immer noch Frankfurt und wir haben uns alle jetzt Ende der Saison einfach gefragt, wie zum verdammten Geier nochmal ist denn Frankfurt da oben gelandet? Ja, mit diesem englischen Terrorfußball, will ich jetzt mal so sagen.
Wenn die anderen genauso schlecht waren.
Ja, genau. Also ich glaube auch, an Šeško wird ein EKTK zumindest die kommende Saison nicht vorbeikommen, vereinzelt vielleicht mal gute Performance hinlegen, aber ich glaube so in Summe das große Ganze, Šeško über Ekitike, aber der wird auf jeden Fall eine geile Saison spielen, Ekitike.
Also wird schon eng, also ja. Gutes Duell, Simon.
Ja, ich finde es auch super spannend, also ich halte eine ganze Menge von
Ekitike. Was würdest du denn sagen?
Ja, ich wäre ganz leicht noch bei Šeško, ja. Weil er einfach auch in der Rückrunde gezeigt hat, dass er in Leipzig jetzt voll angekommen ist. Das mit Openda passt in meinen Augen auch richtig gut. Also die verstehen sich gut, die ergänzen sich gut. Aber klar, es kommt natürlich auch darauf an, wer ihnen die Bälle zuarbeitet. Und wenn Olmo und Simons beide nicht in Leipzig sind nächste Saison, dann wird es da sehr, sehr
auch
schwer.
Ja,
aber ich glaube, Schluss unterm Strich wird es schon noch reichen, dass Šeško mehr Punkte macht als Ekitike, aber ich glaube, es wird eng und spannend.
Mhm. Ja. Gut. Wir sind aber richtig einig hier, was ist denn los?
Ja.
Egal was jetzt kommt, ich bin gegen Timo.
Okay. Ja, dann bin ich gespannt. Denn,
Nein, das ist ja nicht außergefährlich. Nein, alles gut.
Scheiße. Wie soll es anders sein? Im letzten Duell ist natürlich mein Lieblingsspieler vertreten, Melo. Und zwar
Justin Jinma.
Wer punktet besser? Justin Jinma oder Philipp
Tietz? Ich wusste es. Ich habe Tietz letzte Woche schon gedroppt. Ich habe das Gefühl, dass der wirklich gutes Potenzial hat. Bremen ist Bremen, Augsburg ist Augsburg. Ja, das sind beides auch, ich sag mal, ähnliche Platzierungen, die wahrscheinlich zum Ende der Saison zu erwarten sind. Also auch da wird es wahrscheinlich so auf Augenhöhe sein. Aber Vorteile Tietz, der meiner Meinung nach einfach in diesem System ein bisschen frischer daherkommt.
Jetzt auch ohne seinen kongenialen Partner Demirovic, Melo?
Gerade ohne seinen kongenialen Partner Demirovic.
Okay.
Ich finde das auch wirklich schwierig, muss ich sagen. Also das ist auch wieder ein tricky Duell, weil das kommt auch voll drauf an, welche Mannschaft dann irgendwie einen besseren Flow hat, irgendwie auch während der Saison und dann auch besser finisht vielleicht. Ich habe jetzt aber tatsächlich viel, kann natürlich auch Hype sein, aber viel Positives zu Augsburg gelesen. Neuer Trainer und so, ein bisschen besserer Offensivfußball. Tietz hat auch einen neuen Sturmpartner, der auch ein absoluter Brecher ist.
Ja.
Irgendwie 1,92 groß, Essende. Irgendwie 17 Tore in der portugiesischen Liga geschossen.
Hast du den nicht auch schon einmal analysiert, glaube ich? Hast du den nicht einmal?
Ja, hatte ich gestern als genau. Eventuellen Breakout-Spieler. Ist halt die Frage, wie der mit Tietz harmonieren wird. Nicht so einfach. Aber Simon, all in wäre ich Jinma. Der muss, also wenn er denn mal verletzungsfrei bleibt, ne? Also dann ja, aber der Potenzial ist auf jeden Fall da und ich sage jetzt einfach mal Jinma. Was soll's?
Sehr, 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 sehr
gut. Na, cool. Endlich!
Mein Take zu diesem Duell ist, dass ich speziell zum Anfang der Saison eher den Vorteil bei Jinma sehe, weil ich einfach das Gefühl habe oder davon ausgehe, dass die Offensive bei Werder Bremen exakt gleich bleibt im Vergleich zur Vorsaison. Das heißt, da sind die Automatismen da. Die sind eingespielt. Duxch, Jinma, Romano Schmid und wie sie alle Schmid heißen.
On fire.
Ja, die verstehen sich. Also die wissen genau, die kennen ihre Laufwege, die wissen ganz genau, wie sie miteinander spielen müssen und kombinieren müssen. Und ich glaube, das muss ich jetzt einfach auch durch die vielen Wechsel beim FC Augsburg erstmal finden. Und das ist ja ein Prozess und das nimmt ein paar Wochen, ein paar Monate in Anspruch. Aber ich glaube, dass wenn dann sich ein Offensivsystem herauskristallisiert hat beim FC Augsburg, wenn die sich eingespielt haben, wenn die sich gefunden haben, dann kann Tietz auch wirklich ordentlich punkten und dann gleicht sich das vielleicht im Laufe der Saison an. Also so würde ich dann vielleicht argumentieren. Zum Anfang würde ich vielleicht eher mit in Jinma gehen und dann gucken, wie sich das in Augsburg entwickelt und dann kann man vielleicht irgendwann auf Tietz gehen. Aber ja, ich glaube, in Jinma wäre nicht mein Lieblingsspieler, wenn ich nicht sagen würde, was die Gesamtpunkte angeht, sehe ich in Jinma ganz leicht vorne am Ende der Saison.
Wir fragen Philipp Tietz mal irgendwann in einer unserer nächsten Episoden. Vielleicht kommt er ja nochmal zu Gast in den Podcast hier rein und dann wollen wir mal schauen, was er so zu Justin Jinma sagt. Und zu seinem neuen Partner da ist Hände.
Also Philipp, falls du das hörst, melde dich und gib deinen Senf dazu ab.
Punkte-Prediction. Lass es doch nochmal eben bei den beiden bleiben. Was glaubt ihr denn? Oder lassen wir erstmal Scorer. Lass mal über die Scorer sprechen. Punkte ist ja jetzt erstmal in dieser Phase noch so ein bisschen schwierig, oder? Was meint ihr denn? Wie viele Scorer wird ein Jinma? Wie viele Scorer wird Tietz sammeln?
Also ich traue in Jinma mehr Scorer-Punkte zu als in der Vorsaison, was einfach daran liegt, dass in Jinma als Stammspieler wahrscheinlich in die Saison gehen wird und nicht mehr als Herausforderer und somit halt auch mehr Einsatzzeit bekommen wird. Er hatte jetzt in der letzten Saison, glaube ich, 6 Tore, 2 Vorlagen. Ich glaube schon, dass er zweistellig scoren wird. Also ich traue ihm 15 Scorer, sage ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus, traue ich ihm zu.
Kommt für mich stark davon, wie ob er verletzungsfrei bleibt. Ne? Also wenn er wirklich, sagen wir mal, gib ihm 30 Spiele, dann sage ich auch, 10, 15 Scorer auf jeden Fall drin. Und bei Tietz.
Das nochmal, ja, ins Verhältnis zu setzen. Ne?
Ja, ganz kurz. Ich weiß noch nicht genau.
Der hat 12 Scorer gemacht letzte Saison, ne? Der Tietz. Ja. Mal so.
Ja, aber Augsburg war dann halt auch besser als Bremen am Ende, ne?
Werden sie diese Saison auch.
Kommt drauf an, also dieser, ich habe ja gerade gesagt, dass ich vielleicht von Augsburg-Fans ein bisschen abhypen lassen, ja. Aber dieser offensive Ansatz, ich sag nur Enrico Maaßen, der ist in Augsburg auch gerne mal nach hinten losgegangen.
Ja, und ich weiß.
Es kann auch sein, dass das ist halt nicht Augsburg-Fußball. Der Augsburg-Fußball ist halt dreckig 1-0 gewinnen auf einem Freitagabend bei Regen. Und ja, Tietz wahrscheinlich, ich würde sagen, wie diese Saison ungefähr. 10 bis 12.
Aber ja, ihr seht, ne, sind alles so zweistellig, das könnte wieder alles auf Augenhöhe sein. Gute Duelle, die du rausgesucht hast, Simon.
Also für mich ist Tietz auch zweistellig. Glatte 10, 7 Tore, 3 Vorlagen.
Oh, das will der nicht hören. Aber das liegt einfach an deiner Werderbrille. Okay, ihr Lieben, so, lass uns das mal zum Abschluss bringen und wir kommen zu unserem Hauptpart hier, und zwar den Do's und Don'ts in der Kickbase-Vorbereitung, insbesondere heute jetzt nochmal für unsere Neulinge, für unsere Einsteiger, aber auch für die Fortgeschrittenen immer nochmal ganz wichtig, mal ein bisschen zu hören, was haben wir denn an Empfehlungen, was solltet ihr beachten, was solltet ihr eher, wo solltet ihr eher Vorsicht walten lassen, und ich würde das gerne mal so in einer Art, naja, Themenschwerpunkte einkategorisieren und würde gerne mit euch mal einfach unkategorisiert, also ne, unpriorisiert einfach mal ein paar Themen durchgehen und was wären so unsere Empfehlungen in Richtung Do's und Don'ts. Wie sollen wir loslegen? Ich würde sagen, Saisonvorbereitung. Und da ist natürlich das Allerwichtigste jetzt, erstmal ein Team zusammenzubauen. Was sollte man da beachten? Und da sind natürlich jetzt erstmal die ganz, ganz wichtigen Dinge wie Transfers. Wie geht man mit den Transfers um? Was sollte man da beachten? Richtung Verletzungen und Ausfälle, ja, wo sollte man da nochmal ein Auge drauf werfen? Was sind da so die Dinge, die man beachten sollte? Lass uns mal, insbesondere wenn wir jetzt auf die Transfers eingehen, mal starten mit Verletzungen und Ausfällen. Was meint ihr, wenn wir mal so ein paar Do's und ein paar Don'ts da jetzt rausgeben, was sollte man bezüglich der Verletzungen und Ausfälle oder der zu drohenden Verletzungen und Ausfälle zu besonders Vorbereitungsbeginn, glaube ich, eher noch gar nicht so relevant, eher dann in Richtung kurz vor Start hin. Was sollte man berücksichtigen in der Saisonvorbereitung? Punkt 1, vielleicht für mich, was haltet ihr davon zu sagen, insbesondere beim Mannschaftsaufbau dafür zu sorgen, dass du jetzt während der Saisonvorbereitung nicht unbedingt gerade mal 11 Spieler zusammengekratzt bekommst, sondern tatsächlich eher in die Breite gehst, um dann rechtzeitig, wenn die Saison startet, natürlich auch einen sehr breiten Kader hast und dann letztendlich kurz vor Saisonstart vielleicht die wichtigsten in deine Startelf packst und dann nochmal reagieren kannst. Oder würdet ihr sagen, geht knallhart auf Top 11, indem ihr euch so eine Babbo-System, was weiß ich, zwei Spieler, die richtig reinknallen und dann mit ein paar 500k-Spielern aufbaut und dann kannst du auch mal mit einem 500k-Spieler irgendwie so eine Verletzung ausgleichen. Wie wollt ihr vorgehen, was eure Strategie angehen würde in dieser Richtung?
Ja, ich würde einfach mal starten. Also ich finde, beides sind sehr gute Ansätze in meinen Augen. Das muss jeder Manager für sich entscheiden, ob er vielleicht eher so in der Vorbereitung mit der Sicherheitsvariante geht, sich ein bisschen breiter aufstellt, um dann halt auch zum Saisonstart reagieren zu können, vielleicht auch ein bisschen abwarten zu können, wer denn wirklich gut auch in die Saison reinkommt. Der andere Ansatz, dass man sich zwei, drei wirkliche Topstars ins Team holt und den Rest dann wirklich mit so ein bisschen auf Kante genäht auffüllt, ist risikobehafteter, ganz klar. Aber ja, ich glaube, es gibt auch viele da draußen, die das Risiko lieben. Ich gehöre auch dazu. Ich bin eher so Team 2, dass ich sage, okay, ich gehe lieber all in auf ein paar richtig, richtig gute Jungs, weil ich da einfach weiß, was ich bekomme, die ganze Saison über, wenn sie verletzungsfrei bleiben. Das ist wichtig zu erwähnen. Und gehe dann auch gerne mal auf anderen Positionen ein bisschen ins Risiko. Ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich so ein bisschen dazwischen. Ich kann das absolut nachvollziehen, wenn sich Leute für den einen Weg oder für den anderen Weg entscheiden. Ich glaube, beides kann schlussendlich am Ende der Saison auch zum Erfolg führen. Also ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das ist dann immer so ein bisschen managerabhängig.
Ja, Timo, gibt es da Unterschiede zwischen Saisonvorbereitung und Saison? was so Strategien für, ich sag mal so, Verletzungsausfälle und oder das Kompensieren von Ausfällen grundsätzlich, egal ob es jetzt gelbe Karten, rote Karten, irgendwelche Sperren oder Verletzungen angeht.
Ja, ich finde, während der Saison hat man einfach ein bisschen mehr Geld zur Verfügung dann irgendwann, ne? Also zu Beginn ist alles sehr, sehr knapp. Da bin ich auch ein Freund davon, maximal mit 12 Spielern in die Saison zu gehen und dann schon versuchen, alles in die Startelf zu ballern, weil man da einfach noch alle Möglichkeiten hat, Spieler zu bekommen. Was das Teambuilding allgemein angeht, bin ich ein großer Freund davon, mir, weiß ich nicht, 3 bis 5 Spieler rauszusuchen aus verschiedenen Preisklassen, wovon man dann vielleicht 1 bis 3 bekommt, wenn es richtig gut läuft. Und den Rest dann wirklich so ein bisschen im Flow zu machen. Ne? Viel auf steigende Spieler natürlich zu bieten und dann gucken, was man bekommt. Vielleicht kann man den einen oder anderen dann ins Team einbauen oder aber auch nicht. Ich bin kein Freund davon, also auf jeden Fall ein Don't. Wirklich mit einer festen 11-Mann-Mannschaft jetzt mit den aktuellen Preisen sich zu bilden und sich darauf dann zu versteifen, das würde ich zum Beispiel nicht machen, weil wenn ihr dann meinetwegen einen Spieler nicht bekommt, dann ja, dann klappt der Plan schon wieder nicht und ihr habt ein bisschen Panik. Ja, da ist man dann, geht man ein bisschen mit Scheuklappen durch. Also da auf jeden Fall viele Optionen offen halten. Und Verletzungen vor der Saison, finde ich, kann man immer ganz schwer predikten. Also ich habe ja Gnabry letzte Saison angesprochen, der hat vor der letzten Saison immer seine 34 Einsätze gehabt, glaube ich, in den 3 Saisons davor, also ab der vorletzten, vorvorletzte, vorvorvorletzte, immer 34 Einsätze gehabt, natürlich nicht immer Startelf, aber ja, und letzte Saison dann auf einmal lange verletzt gewesen, also es hat halt viel mit Glück und Pech zu tun, klar gibt es verletzungsanfälligere Spieler, manche nicht, so kann man gucken, aber manchmal sind halt auch die Verletzungsanfälligeren dann die, die 30 Spiele machen, also finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber ich bin auch eher bei Simon, am Anfang eher auf Kante genäht, 11, 12 Spieler. Und dann nach und nach sich einen Kader zusammenstellen.
Ja, das Zusammenstellen ist ein gutes Stichwort. Lass uns nochmal in Richtung Do's ein paar Tipps abgeben für unsere Einsteiger und ich sag mal schon die, die vielleicht 1, 2 Saisons mitspielen. Spielerrecherche. Wie recherchiert ihr nach den Spielern außerhalb der Kickbase-App, die ja mittlerweile ja schon sehr detaillierte Ansichten ja auch ne, neu strukturiert auch anzeigen kann, wie die Analysen letztendlich dann aber auch zu interpretieren sind erstmal andere Sachen, weil es gibt ja noch zig weitere Apps und Tools, wo man sich halt über Spieler informieren kann, wo man ein bisschen mehr detaillierteres Scouting betreiben kann. Gibt es so, ich sag mal so für Einsteiger ein paar Tipps von euch oder von uns, die wir...
Also ich höre vor allen Dingen den Punktelieferanten-Podcast.
Das war okay, ja.
Nein, sonst kann man natürlich, also wenn neue Transfers kommen, kann man...
Wir gucken gerne auf YouTube übrigens, ne? Den Kickbase King, den kann ich auch...
Auch da natürlich, klar. Kann man gerne mal reingucken. Ja, aber sonst, ja, die Standardportale würde ich sagen, ne? Also Transfermarkt, sich die Leistungsdaten angucken, vielleicht bei FBref mal rein, also fbref.com. draufschauen, sich die Statistiken angucken, ein bisschen, was den Spielertyp angeht, kann man sich da ein bisschen was zu anschauen, aber ja, letztendlich, gerade bei neuen Transfers, immer so, ne, neuer Verein, da kann es dann auch immer anders kommen, als man vorher denkt. Von daher, ja, ist immer ein bisschen in die Glaskugel schauen.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man informiert bleibt. Gerade in der Saisonvorbereitung, man muss sich immer auf den aktuellsten und neuesten Stand bringen, dass man auch wirklich nichts verpasst. Wenn Spieler den Weg in die Bundesliga finden, die man vorher vielleicht noch nicht gehört hat oder nicht verfolgt hat, nicht kannte, dann lohnt sich da immer ein schneller Blick mal auf das Transfermarktprofil. Da kann man dann so ungefähr abschätzen, okay, wie viele Spiele hat er denn für seinen ehemaligen Verein gemacht? Wie viele Scorer hat er geliefert? Dann, wenn man vielleicht ein bisschen detaillierter in die Statistiken einsteigen möchte, dann kann man sich einen umfassenden Eindruck über FBref machen, ne? Das, was Timo gerade erwähnt hatte, oder auch über FODMOB. Die haben da auch immer ganz gute Statistiken am Start. Da kriegt man dann auf jeden Fall einen etwas tieferen Eindruck vom Spieler, der einem dann ja vielleicht auch so zusagt, dass man sagt, okay, den packe ich mir auf die Scout-Liste, der wirkt sehr interessant auch für Kickbase. Ansonsten, ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, das kennt jeder. Liga Insider ist einfach die perfekte App für Kickbase Manager, der treueste und beste Begleiter die ganze Saison über. Also da gibt es die Aufstellungsprognosen, da gibt es einen eigenen Reiter Kickbase, wo man die Marktwertsteigerungen aller Spieler auf einen Blick hat, aber auch die im Marktwert sinken und so, da kann man dann auch irgendwie gucken in Richtung Trading, welche Spieler lohnen sich jetzt in den nächsten Tagen, welche eher nicht. Man kann da auch Spielerduelle einpflegen, die dann von der Community auf Liga Insider beantwortet werden, so wie wir das ja jetzt auch eben gemacht haben, mit wer punktet besser. Also ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man dranbleibt, dass man sich informiert, dass man die Bundesliga in- und auswendig kennt, dass man sich vielleicht auch am Anfang der Saison mit den Aufsteigern beschäftigt, dass man da guckt, okay, gibt es da vielleicht 2, 3 Spieler, die man abgreifen kann, die vielleicht nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat, die günstig sind. Das ist ja bei Aufsteigern häufig so, dass die recht günstig auch in die App kommen, dass man da dann auch den ein oder anderen Lückenfüller sich mal raussucht, wenn man um 3, 4 Topstars aufbaut. Also ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, diese Aktivität. Aktiv dranbleiben und sich informieren.
Genau. Auch in Foren sich zu unterhalten mit anderen Mitmanagerinnen und Mitmanagern, einfach in Kontakt bleiben und mal fragen oder auch in privaten Gruppen, ja, immer mal wieder. Natürlich jetzt keinem irgendwie Geheimnisse erzählen, was man vorhat. Vielleicht kriegt man aber ein bisschen was von den anderen mit und wie ist die Stimmung. Und natürlich gerade solche sozialen Kanäle, ja, Instagram, TikTok, da gibt es ja so viele Content Creator auch neben uns, die so viel unfassbar guten Content liefern. Sich da einfach immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge dann halten und Informationen aufsaugen und die Erkenntnisse daraus ziehen. Das ist das Allerwichtigste. Ich würde jetzt nochmal natürlich gleich alles das, was wir hier benannt haben, alle Tools, alle Apps, alle Möglichkeiten, die verlinke ich dann natürlich hier unten in den Shownotes noch mit dazu. Und vielleicht zu dem Thema Liga Insider. Es gab ja gestern auch ein großes Announcement. Es gibt eine Staffelstabübergabe bei Liga Insider Daily, ja, unserem geliebten parallelen Podcast hier von Liga Insider. Der Max Giesen ist ja jetzt nicht mehr am Start. Der hat es jetzt an Kassem übergeben. Kassem, unfassbar sympathischer Typ, der das Ding jetzt rocken wird, bin ich der festen Überzeugung. Der wird uns bald auch mal, können wir ja jetzt schon mal kurz announcen, wird uns ja jetzt auch irgendwann mal als Gast zur Verfügung stehen. Wird aber eher, ich sag mal so, zu Saisonbeginn der Fall sein. Dann können wir mit ihm nochmal und dann quasi auch mit Liga Insider über die ein oder andere Thematik mal sprechen. Freue ich mich schon drauf, hat Kessem. Gut, Spielerrecherche haben wir. Transfers müssten wir jetzt gerne nochmal näher beleuchten. Ist noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn insbesondere, wenn wir jetzt gescoutet haben und ein paar Spieler auf dem Schirm haben, wie gehen wir vor? Oder was empfehlen wir in der Vorgehensweise bei den Transfers? Und das unter der Berücksichtigung der komplett neuen Systematik. Das Thema ist Vergangenheit, ja. Bei Kickbase Gebote absahnen und die dann irgendwie 72 Stunden lang safe zu haben, das ist in Echtzeit mittlerweile jetzt ein ganz anderes Thema. Jetzt musst du jeden Tag aufpassen, dass der nicht einfach einen Hockeystick nach unten oder nach oben und zwar in Echtzeit quasi macht, ja, weil wahrscheinlich, und das müssen wir ja jetzt einfach diskutieren, wie wird jetzt die Zukunft aussehen, wenn ich mir keine Angebote mehr sichern kann, sondern nach einer Verletzung oder nach einer Sperre oder nach einem neuen Transfer in die Bundesliga oder innerhalb der Bundesliga einen Spieler kaufe oder verkaufe und zwar in Echtzeit. Was bedeutet das jetzt für die Transfermarktkurve und vor allen Dingen dann auch für meinen Bieter, Verhalten oder für mein Kauf-/Verkaufsverhalten. Habt ihr so eine Einschätzung? Wisst ihr, in welche Richtung das gehen könnte?
Ich glaube, das wird sehr, sehr einschneidend sein. Also ich muss ehrlich gestehen, ich war in den letzten Jahren immer auch einer, der sich Gebote hat einfrieren lassen für ein paar Stunden, um dann zu gucken, okay.
Tage,
um dann zu gucken, okay, kriege ich vielleicht einen Spieler, auf den ich geboten habe vom Transfermarkt und verkaufe dann erst den Spieler, dessen Angebot ich mir gesaved habe. Das ist jetzt nicht mehr möglich, ne? Du kannst es halt jetzt nicht mehr safen und in Ruhe gucken, ob du einen Spieler bekommst vom Transfermarkt und dann darauf reagieren, sondern du musst halt jetzt frühzeitig eine Entscheidung treffen, denn nach 24 Stunden sieht das Angebot bei einer sinkenden Marktwertkurve ganz anders aus. Du bekommst nämlich jetzt von Kickbase immer nur ein Gebot auf Marktwertniveau. Dafür, was da ein Vorteil ist, du kannst ja, du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass ein Angebot reinkommt, sondern du kannst einfach rund um die Uhr problemlos deine Spieler an den Markt verkaufen, ohne dass du warten musst, bis ein Angebot reinkommt. Aber ja, das wirkt sich auf jeden Fall enorm auf das Trading aus. So, du kannst jetzt nicht auch dieses Microtrading betreiben, dass du die Spieler einfach für Marktwert vom Transfermarkt holst und dann so lange den Spieler auf den Transfermarkt stellst, bis dir Kickbase 100 oder 200.000 über Marktwert bietet und dann verkaufen und so dann irgendwie dir dein Geld hamstern. Das ist einfach jetzt nicht mehr möglich und ich glaube, dass das es greift schon auch ins Manager-Dasein ein. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es eine gute Funktion ist, weil es macht es alles so ein bisschen fairer, es macht es alles so ein bisschen schnelllebiger auch. Das finde ich gut. Man muss ein bisschen mehr auch abwägen, ins Risiko gehen, sich Gedanken machen und man kann nicht mehr so diese Sicherheitsschiene fahren. Auch wenn ich die sehr gerne genutzt habe, aber ich muss mich da auf jeden Fall umstellen.
Timo, jetzt musst du öfter in der App aktiv sein.
Ich Problem bin bei Simon, also ich würde auch sagen, es einschneidend. Ich finde es aber tatsächlich sehr gut, weil aufmerksame Hörer des Podcasts wissen es, ich habe mich die letzten Saisons immer drüber beschwert, dass Leute ihr ganzes Team auf dem Markt haben.
Ja.
Das hat diesen Transfermarkt so unfassbar unübersichtlich gemacht. Ja. Und ich fand das so, das war mir immer ein Dorn im Auge in Kickbase. Ich kann verstehen, warum man das gemacht hat. Andererseits, warum stellt man seinen Top... Simon hatte das ganze Jahr Chaka auf dem Markt. Warum?
Ja.
Ohne Sinn.
Ja, ich bin immer offen nur für Angebote. Sinn. Hat sich nur keiner getraut.
Ja, es macht für mich einfach keinen Sinn. Und dass das schon mal wegfällt, finde ich super. Vielleicht machen es trotzdem welche. Keine Ahnung. Muss man dann wollen, sag ich mal. Und ich war auch nie Fan von so Microtrading oder so. Ich habe nie jetzt jeden Spieler irgendwie für Marktwert gekauft. Ja, steigende Spieler, klar, aber war jetzt nie so, dass ich den dann eine Stunde später wieder verkaufe, um je alle 50.000 irgendwie mitzunehmen oder so. Ich finde das, klar, muss man sich da drauf einstellen, gerade diese Leute, die das gemacht haben. Aber das macht's einfach, ich finde das gleicht so ein bisschen aus. Man könnte jetzt argumentieren, ja, die Skill Gap wird kleiner. Aber das ist immer noch, das ist jetzt nicht FIFA oder Call of Duty oder so, das ist immer noch Kickbase, da kommt es jetzt nicht drauf an, dass man, da kann man jetzt nicht 20 Stunden am Tag üben, damit man der Beste wird. Es ist einfach ein anderes Spielerlebnis, so, was man auch gewissermaßen nicht vorhersehen kann und ich finde da, dass man dann die Leute abholt ein bisschen mehr, die vielleicht nicht jeden Tag 16 Gebote abgeben können und immer ihre Spieler neu auf den Markt stellen wollen oder so, finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Klar muss man sich anpassen, werde ich auch müssen. Gerade das Gebot saven natürlich, habe ich auch immer gemacht. Gerade bei den Spielern, die sinken, nicht bei meinen Topspielern, so wie Simon. Und auch andere, will jetzt nicht nur Simon kritisieren. aber ja, muss man sich anpassen. Aber finde ich auch nicht schlimm.
Nee. Also, kann man da jetzt irgendwelche Vorteile rausziehen?
Reinzubringen?
Ja, kann man da jetzt irgendwelche Vorteile rausziehen gegenüber, ich sag mal, nicht so aktiven Managern? Ich glaube, die verpassen ja, klar, eher mal einen
trotzdem,
Deal jetzt.
Ne? Also, du kannst trotzdem nicht so aktive Manager verpassen dann halt meinetwegen 22 Uhr das Marktwert-Update und müssen dann trotzdem für 200.000 weniger verkaufen. So. Und du meinetwegen guckst vielleicht vorher nochmal rein und siehst, der Spieler könnte sinken. Guckst du die Marktwertkurve an, also da kannst du schon noch Vorteile draus ziehen, so ist nicht.
Lass mal weitergehen zur Transferplanung. Wie baue ich mir so ein Team zusammen? Was wäre so die beste Strategie in diese Richtung? Jetzt kommt es natürlich auch ganz darauf an, mit welchen Regeln spielen wir. Ne? Gibt es welche, die, und da kommen ja die Fragen von dem Marius-10 jetzt zum Tragen. Habe ich zum Beispiel eine Regel im Team mit einer MVP? Regel, das bedeutet, ne, ich muss jeden Spieltag den MVP dann wieder verkaufen. Wie gehe ich da vor? Gehen wir aber erstmal den einfachen Weg. Ich bin ganz neu bei Kickbase und wie gehe ich jetzt hinsichtlich einer Transferplanung vor? Es gibt unterschiedliche Positionen. Gibt es von unserer Seite aus Empfehlungen oder Don'ts, wo wir sagen würden, die Positionen müssen berücksichtigt werden. Vollgas, All-In, immer auf dem Torwart. Ja, nein. Was ist mit den Verteidigern? Was ist mit einer Empfehlung einer Formation? Gibt es übrigens auch nochmal von Felice sehr, sehr interessante Fragen hinsichtlich einer Positionsstrategie. Also er fragt zum Beispiel 4-3-3 versus 3-6-1 versus 3-5-2. Also haben wir da Favoriten auch in der Formationsaufstellung? Lass uns das mal ein bisschen strukturieren. Gehen wir mal vor, was sind so, ich sag mal, so die ein, zwei besten Formationen? Und dann gehen wir nochmal Position für Position durch, Torwart, Verteidigung, Mittelfeld, Sturm. Wo sollte man das Geld eher investieren, um die bestmögliche Preis-Leistung herauszuholen?
Steckt viel drin, Melo, in der Frage und ist auch echt schwer zu beantworten. Also ich würde vielleicht anfangen und ein bisschen weiter ausholen. Für mich macht Transferplanung schon auch aus, dass man sich so ein bisschen Gedanken macht, vielleicht auch ein paar Spieler im Kopf hat, die man gerne im Team haben möchte oder in welche Richtung es gehen soll. Heißt ja nicht immer automatisch, dass man die auch am Ende bekommt, aber man sollte schon sich so ein bisschen Gedanken machen und gewisse Vorstellungen haben, meiner Meinung nach. Und das, was ich nicht immer perfekt beherrsche, leider, finde ich, ist gerade auch bei der Transferplanung Geduld ganz wichtig. So, dass man auch mit ein bisschen Ruhe daran geht und dass man nicht sofort in Panik verfällt, sobald man irgendwie einen Wunschspieler nicht bekommen hat oder so. Oder sobald man irgendeinen Spieler nicht gekriegt hat, den man gerne im Team gehabt hätte. Das ist wirklich nicht so schlimm. Also da nicht in blinden Aktionismus verfallen und dann den nächstbesten direkt komplett krass overpayen, nur dass man irgendwie einen Spieler an Land zieht. Also man hat schon in der Regel immer genügend Zeit, sein Team auch zusammenzukaufen, zusammenzubauen. Da muss man nicht völlig überfrüht in Panik verfallen. Was die Formation angeht. Also ich tue mich schwer, wirklich Formation explizit herauszuheben, wo ich sage, okay, das ist die perfekte Formation für Kickbase, weil das gibt's in meinen Augen nicht. Das ist auch immer ligenabhängig, das ist managerabhängig. Das kommt einfach auch darauf an, welche Spieler du bekommst. Und dann musst du halt gucken, wie kriege ich diese Spieler, die ich jetzt verpflichtet habe, die ich jetzt in meinem Team habe, wie stelle ich die auf, wie kriege ich die in eine passende Formation reingemanagt. Und das kann sehr flexibel sein. Also du kannst hinten mit einer Dreierkette spielen, wenn du sagst, okay, ich habe 3 Stammverteidiger, das reicht mir. Dann hast du vielleicht einen günstigen Stammspieler im Mittelfeld noch geholt, der vielleicht vorher nicht unbedingt eingeplant war. Dann spielst du mit einem mehr im Mittelfeld. Dann verzichtest du dafür aber auf irgendwie einen Stürmer oder so. Das ist immer so ein bisschen, es ergibt sich einfach, ne? Dass man auch immer guckt, was habe ich für Spielermaterial zur Verfügung und welche Formation passt am besten zu diesem Spielermaterial. Genau, so viel zu den Formationen. Ich weiß nicht, ob Timo noch was ergänzen möchte.
Ja, ich finde, Formationen macht man sich auch immer ein bisschen viel Gedanken. Ich finde, es kommt voll darauf an, welche Spieler man bekommt. Also, ich kann schwer sagen, eine Formation, wo ich jetzt sage, auf gar keinen Fall spielen. Also ja, Fünferkette liegt aber natürlich auch daran, dass Verteidiger halt allgemein nicht so stark punkten, meistens wie im Mittelfeld, ne? So, aber wenn es vielleicht mal eine Saison gibt, wo dann halt 5 der Top 10 Kickbase-Spieler Verteidiger sind, dann kann auch Fünferkette gut sein, ne? Also, ist halt die Frage. Und sonst Teambuilding war ja auch die Frage, wo soll man sein Geld hinkloppen? Also, ich würde schon versuchen, Mittelfeldspieler oder Stürmer zu bekommen. Klar gibt's auch mal so einen Ausreißer wie Grimaldo, immer dabei, aber generell Innenverteidiger bin ich jetzt eher nicht so der Freund, sich frühe Innenverteidiger zu holen, weil die auch oft ziemlich überteuert sind, finde ich, für das, was sie bringen. Und auch Keeper ist schon geil, einen guten zu haben, gerade seit dem Punkte-Update von, ich glaube, vorletzter Saison. Aber auch da, finde ich, sollte man erstmal sich aufs Mittelfeld und auf Sturm konzentrieren, weil da einfach meistens die Brecher sind. Ne? Ist halt einfach so.
Hey, da bin ich zu 100% bei Timo. Also für mich ist auch klarer Fokus auf Angreifer und Mittelfeldspieler, weil das einfach auch die Spieler sind, die in der Regel die Scorerpunkte sammeln. Und Scorerpunkte bringt zum einen deutlich mehr Fun, weil es einfach Spaß macht, wenn du samstags die Konferenz guckst und siehst, dass deine Spieler aus dem Kickbase-Team ein Tor geschossen haben oder eine Vorlage gegeben haben oder im besten Fall sogar beides. Das ist einfach, das macht einfach die Manager-Experience, ja, das macht einfach am meisten Spaß in meinen Augen. Und es bringt natürlich auch die besten Punkte in der App. Und klar, das sind auch die Spieler, die am teuersten sind, aber wir haben ja eben schon eingangs darüber gesprochen, es gibt nicht so viele Stürmer, also vielleicht sollte man dann schon irgendwie gucken, dass man einen interessanten Stürmer sich an Land zieht, wenngleich es natürlich auch möglich ist, ohne einen wirklichen Top-Stürmer im Angriff eine Liga zu gewinnen, ne? Du kannst da auch immer flexibel sein, Matchup-bezogen jede Woche aufstellen und so, das ist auch natürlich möglich. Verteidiger würde ich auch nicht so priorisieren, weil ich da einfach auch in den letzten Jahren gemerkt habe, da kann man immer mal ein paar Steals auch abgreifen. Da reicht es mir eigentlich am Anfang der Saison immer völlig aus, wenn ich günstige Startelf-Spieler bekomme. Also da ist jetzt nicht meine Prio, dass ich da wirklich Top-Spieler von Dortmund, Bayern oder sonst was kriege für die Verteidigung, sondern da reicht mir dann auch irgendwie ein Innenverteidiger von einem Aufsteiger, der sicher spielt. Ich meine, letzte Saison war Mainka zum Beispiel das perfekte Beispiel. Der war am Anfang der Saison super günstig und hat einfach eine Bomben-Kickbase-Saison auch gespielt. Ich glaube, der war auch bei einem über 80er-Schnitt. Damit war jetzt auch nicht unbedingt zu rechnen am Anfang der Saison, aber das reicht mir halt völlig aus, ne, wenn ich so einen abgreifen kann. Und somit spare ich mir natürlich dann auch Geld für halt eben Mittelfeldspieler und Angreifer. Im Tor bin ich sowieso immer der Meinung, da will ich so günstig wie möglich wegkommen. Da ist mir das eigentlich komplett egal, welchen Keeper ich habe. Da reicht es mir, wenn ich einfach irgendwann im Laufe der Vorbereitung, im Laufe der Saison einen Stammkeeper hinten drin habe. Da nehme ich wirklich jeden. Hauptsache, der spielt. ja, weil durch, ne, Timo hat dieses Punkte-Update von vor zwei Saisons angesprochen. Keeper sind dadurch relevanter geworden. Die Aufsteiger kriegen viel aufs Tor. Die werden immer auch ihre Paraden zeigen. Die werden immer ihre Aktionen haben. Und es gibt kaum Keeper-Stammtorhüter in der Fußball-Bundesliga, die unter 70 Punkte im Schnitt sammeln. Und ich meine, wenn ich einen 70er-Schnitt bekomme, dann ist es nicht Weltklasse, aber es sind immerhin 70 Punkte im Schnitt. Also da möchte ich nicht meckern. Wenn ich dafür dann irgendwie 10 Millionen mehr habe für einen Top-Angreifer, dann nehme ich das mit Kusshand.
Zwei Fragen nochmal an euch, zwei ganz konkrete. Zum einen würdet ihr jetzt mitgehen, Priorisierung, wir fangen mit der Prio 1 an, in der Transferplanung auf jeden Fall als erstes Stürmer auf dem Schirm haben, danach Mittelfeld, danach Verteidigung, danach Torwart.
Bei Stürmer und Mittelfeldspieler fließt das so ineinander über. Also da würde ich nicht sagen, dass ich jetzt Stürmer over Mittelfeldspieler sehe oder andersrum, sondern das ist für mich so
vielleicht den Ansätzen, weil es weniger Stürmer gibt, ne, und du vielleicht wirklich von vornherein schon mal eher einen Stürmer haben müsstest, um zumindest mal nicht mit einem 500k Startelf Potenzialspieler das Risiko zu gehen, dass er da keinen kriegst und keine Punkte. Vielleicht wäre das nochmal ein Argument zu sagen, vielleicht einen leichten Priorisierungsvorteil für einen Stürmer, aber ja, ich bin schon bei dir.
Wenn es sich ergibt, aber ich würde mir da als Manager keinen Stress machen, dass ich sage, okay, ich muss als allererstes irgendeinen Topstürmer verpflichten, weil wir ja eben schon darüber gesprochen haben, es ist auch möglich, wenn du da flexibel bist im Lauf, also über die Saison gesehen, du musst da nicht den Top-Angreifer haben, der von Spieltag 1 bis 34 in deinem Team steht und immer dir die Tore liefert. Deswegen ist für mich so Mittelfeld und Angriff ist für mich so fließend, da würde ich einfach gucken, wie verhält sich der Markt? Wer kommt auf den Transfermarkt vielleicht auch zuerst, der interessant ist? So, dann würde ich da immer nachgehen. Aber ja, ich sehe auf jeden Fall Stürmer und Mittelfeld über Verteidigung, über Torwart. Also Torhüter ist für mich immer die letzte Priorität am Anfang der Saison.
Timo? Der Klassiker
immer ohne Torwart. Ich würde auch Mittelfeld und Stürmer auf einen Podest packen. Einerseits ist Stürmer natürlich knapper, Mittelfeld ist die breiteste Position, aber somit ist natürlich auch die Chance, dass man im Mittelfeld dann auch wirklich mit einem guten Spieler auch in Schwarze trifft, höher als mit einem Stürmer. Da kannst du auch gerne mal einen Flop dabei haben, leider.
Stichwort Alea letzte Saison.
Ja, true.
Ja, gutes Beispiel.
Gut, der ist auch zum Teil für 40, 50 Millionen weggegangen, ne, und hat ja komplett reingefloppt, also
übel, ey. Aber gut, die ganzen Last-Season-Stats, die kommen ja dann noch in unserem MVP-Report und dem Last-Season-Stats-Report, den machen wir ja dann nächste Woche, ich glaube nächste Woche Samstag, mit Kickbase-Nerd zusammen. Das wird auch ganz interessant, der uns dann nochmal schön aufbereitet, alle Spieler der letzten Saison und deren Position, naja, nicht alle, sondern die Top 10, sagen wir mal, ne? Einmal komplett im Detail nochmal durchgehen und mal schauen, welches Potenzial haben sie denn für dieses Jahr. Nicht, dass es so eine Überraschung wie mit Alea gibt wieder. So, und die zweite konkrete Frage ist eure Lieblingsformation. Wie geht ihr rein?
Ich habe keine. Ich habe schon gesagt, es kommt für mich auf die Spieler an.
Also ich habe eine klare Lieblingsformation, die wähle ich eigentlich auch immer in meinen Challenges. Aber ich halte jetzt nicht an ihr fest bis zum Verrecken oder so und sage, okay, ich spiele die ganze Saison über nur mit dieser Formation, komme, was wolle. Aber ich finde die 3-4-3-Formation immer sehr cool. Also so dann, gerade für die Challenges, will ich dann immer so viel wie möglich im Mittelfeld und im Angriff haben. 3-5-2 finde ich auch ganz cool. Also ich versuche irgendwie immer mit einer Dreierkette hinten zu gehen. Irgendwie drei Verteidiger und möglichst viele für Mittelfeld und Angriff. Das ist eigentlich immer so bei mir die Prio. Aber es kommt auch vor, dass ich mal ein 4-4-2 spiele. Aber ich glaube, 3-5-2 und 3-4-3, das sind meine favorisierten Formationen. Mhm.
Okay. Lass uns nochmal eben ganz kurz in der Offensive bleiben. Stürmer und Mittelfeldspieler haben wir jetzt mal auf eine Ebene genommen, was die Priorisierung angeht. Kann man Empfehlungen abgeben hinsichtlich Spielertypen aus unserer Erfahrung heraus? Gibt es vielleicht, ich sag mal so, Allrounder versus Spezialisten? Gibt es bestimmte Spielertypen, die sich da bei Kickbase herauskristallisieren, die durch die Bank weg auch kontinuierlich, ist übrigens auch ein Tipp, immer mal die letzten Saisons oder die letzte und vielleicht darüber hinaus auch nochmal die vorletzte und die vorvorletzte sich dann mal anschauen, wie da die Punkteschnitte waren und vor allem, wie die Entwicklung dieses Spielers waren, insofern er so lange auch schon in der Kickbase-App dann verfügbar ist. Gibt es da bestimmte Muster, die sich da gezeigt haben? Immer einen klassischen Zehner, was weiß ich, die Außen, die deutlich mehr punkten als ein Sechser, Achter. Wollen wir da vielleicht mal für die Einsteiger noch so 2-3 Tipps Richtung der Position nochmal mitgeben?
Ja, also Position ist, also man will natürlich erstmal, kommt es ein bisschen auch auf den Verein an sich an, auf die Ausrichtung, die haben, ne? Also nicht umsonst hat Leverkusen letzte Saison sehr gut gepunktet und Bayern natürlich wie immer, ne? Das sind halt Vereine, die den Ball haben wollen. Und das ist ganz wichtig. Wenn du viel den Ball hast, hast du den Ball auch gerne mal in der gegnerischen Hälfte, versuchst den Gegner hinten reinzudrängen, lässt den Ball laufen und holst dir allein schon dadurch viele Passpunkte, viele Torschussvorlagen und so weiter und so fort. Deshalb sind die Vereine, die gut sind, auch meistens die sehr gute Kickbase-Spieler haben, logischerweise. Und ja, da sind es dann einfach der Klassiker, ne? Also ein Achter wie Thiago, ich hab's ja, das Beispiel Javi Martinez, Thiago, spielen im selben Verein nebeneinander. Martinez war halt eher für die Defensive zuständig, Thiago war halt eher der Spielgestalter, dementsprechend hat Thiago natürlich viel, viel besser gepunktet und das ist auch immer noch aktuell, ne? Dann hat auch nichts mit Position zu tun, aber Standardschützen habe ich immer sehr, sehr gerne. Amiri, auch haben wir auch schon drüber gesprochen, sehr gutes Beispiel aus letzter Saison, hat alle Standards geschossen, sehr, sehr nice. Ich bin in der Verteidigung immer lieber bei Außenverteidigern als bei Innenverteidigern, weil die mehr Upside haben. Kann auch nach hinten losgehen. Ich meine, Schlotterbeck war auch 2 Jahre hintereinander, glaube ich, der beste Verteidiger von allen. Kam aber auch nicht durch den Schnitt, sondern dadurch, dass er einfach fast alle Spiele gemacht hat. Ne? Mhm. Letzte Saison aber dann zum Beispiel Raum und Grimaldo, glaube ich, die besten gewesen, ungefähr. Circa. Ist auf jeden Fall 2 der besten. Grimaldo mit riesigem Abstand natürlich. Mhm. Vorne gewesen, auch Außenverteidiger, weil die halt auch einfach mehr mit nach vorne machen können als Innenverteidiger, ne? Und Grimaldo dann sogar noch Standardschütze gewesen. Sehr, sehr nice. Und das wären, glaube ich, so die Positionen. Also spielgestaltende Spieler, die mit dem Ball was anfangen können und bestenfalls sogar noch Standardschützen sind, das sind so meine Lieblinge, würde ich sagen.
Sehr, sehr gut. Bringt's auf den Punkt, Simon, oder?
Gehe ich voll mit. Also auch ich suche mir solche Spieler sehr, sehr gerne raus. Die sind sehr attraktiv. Was ich vielleicht noch mit in den Ring werfen würde, sind flexibel einsetzbare Spieler, also in Real Life. Das heißt, Spieler, die zum Beispiel über die Außen kommen können, aber auch übers Zentrum, sodass egal welcher Verein vielleicht auch eine Systemanpassung vornimmt oder eine Systemumstellung, je nach Gegner, dass man sich immer sicher sein kann, dass der Spieler, den man im Kickbase-Team hat, egal welche Formation gespielt wird, egal welches System gespielt wird, er steht trotzdem in der Startelf. So, da war zum Beispiel, ja, wer fällt mir spontan ein, der ist jetzt nicht super attraktiv gewesen, aber so Dina Ebimbe, der konnte als Schienenspieler spielen, der konnte aber auch als Achter spielen oder als Zehner spielen. So, und dann, wenn Frankfurt mit Viererkette gespielt hat, war Ebimbe in der Startelf. Und wenn Frankfurt mit Dreierkette gespielt hat, war er auch in der Startelf. Und das finde ich halt so interessant, ne? Dass du halt wirklich oder so attraktiv, dass du Spieler versuchst zu finden, die halt systemunabhängig Startelf-Potenzial haben. Und ja, vielleicht kann man da dann auch nochmal in der Vorbereitung so ein Auge drauf werfen, welche Spieler spielen immer.
Letzte Frage, bevor die Saisonvorbereitung dann abgeschlossen ist und ich mein Team stehen habe. Overpace. Gibt es da generell einen Tipp oder eine Empfehlung auf bestimmten Positionen, Vollgas rein da? Es kommt natürlich, Leute, immer auf die Dynamik und auf die, naja, ich sag mal, Konstellationen in euren Ligen an. Wie ist die Leistungsdichte? Ja, wie viele seid ihr in der Liga und so weiter und so fort. Aber kann man das überhaupt irgendwie definieren? Gibt es da Empfehlungen oder Tipps?
Also beim Overpay würde ich sagen, kann man schwer sagen, auf welche Position oder welches Mittelfeld, habe ich keine Antwort drauf, muss ich sagen. Das kommt ganz spielerindividuell und liga-individuell drauf an. Wo ich aber ein großer Freund von bin, ist, mir ein Limit zu setzen. Und wenn jemand halt dann mehr zahlt, dann ist es eben so. Ne, Simon hat ja auch schon von Geduld gesprochen. Und ja, es kann sein, dass ihr in eine volle Liga geht und ihr bietet auch 10 Spieler und die ersten 10 bekommt ihr direkt nicht. Ist natürlich voll der Abfuck. Kann ich voll verstehen, aber wenn ihr euch treu geblieben seid, wenn ihr euer Limit geboten habt und da geht halt einer drüber, irgendwann bekommt ihr den Spieler. Ja, irgendwann bekommt ihr den Spieler und dann habt ihr dann halt nicht so krass overpaid. Ich meine, mein bestes Beispiel habe ich jetzt auch schon mehrfach in Videos gesagt. Letzte Saison waren mit die overpay gehyptesten Spieler Musiala, Kimmich und Haller. Haller, weil er halt recht günstig war mit 35 Millionen. Und ich würde jetzt mal behaupten, keiner von denen hat einen 20 Millionen Overpay oder mehr gerechtfertigt in der letzten Saison. Also ja, Kimmich, Musiala waren schon ganz gut, aber zum Beispiel ein Sané war besser. Ja, oder eine Chaka oder eine Grimaldo oder einen Wirtz, den man für weniger Overpay hätte bekommen können. Und dementsprechend, ne, setzt euch da ein Limit, lasst euch da nicht zu sehr auch stressen, sag ich mal, wenn ihr die Spieler nicht bekommt, werdet dann nicht panisch und bietet dann, weiß nicht, 20 Millionen Overpay auf einen Spieler, den ihr vielleicht eigentlich gar nicht so sehr haben wollt, nur um mal einen zu bekommen.
Timo hat den Nagel auf den Kopf getroffen, ja.
Ja, ne?
Braucht man. Also genau das wären auch meine Worte gewesen, die ich gewählt hätte. Ich bin jetzt seit 2 Wochen spiele ich in einer Zweitligarunde und wir sind 18 Manager. Und ich muss ehrlich sagen, die ersten 10 Spieler, so wie Timo es eben erwähnt hat, habe ich wirklich alle nicht bekommen. Obwohl ich zum Teil 1,5, 2 Millionen über Marktwert geboten habe. Und die sind für noch mehr Geld weggegangen. Und dann habe ich, so ehrlich muss ich sein, ne, das gehört auch zur Wahrheit dazu, so, ich bin auch nicht der perfekte Manager, auch wenn ich das immer von mir denke, aber ich bin dann tatsächlich nervös geworden und habe dann einen Spieler, Robert Glatzel, um den namentlich zu erwähnen, viel zu krass overpaid und habe jetzt die Quittung. Also ich habe jetzt kaum Geld noch zur Verfügung, muss mir irgendwie in der 18er Liga ein halbwegs solides Team zusammen farmen und das ist unfassbar schwer. Also wirklich, ich habe jetzt kaum noch Kapazitäten zur Verfügung und mir werden alle Spieler, wirklich ausnahmslos alle Spieler vor der Nase weggeschnappt und das ist super bitter. Also ich habe mir da so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten und deswegen kann ich da jetzt aus einer aktuellen Erfahrung auch berichten. Ruhe bewahren ist das Wichtigste. Je mehr Manager in einer Liga spielen, umso mehr Konkurrenz hast du natürlich auch auf dem Transfermarkt. Das ist selbstverständlich, aber ey, wenn andere Manager ihr ganzes Geld direkt in der ersten Woche verpulvern, dann müsst ihr euch einfach nur denken, ich habe noch mein Geld zusammen. Es werden trotzdem noch richtig coole, interessante Spieler auf den Markt kommen und dann hat die Konkurrenz kein Geld mehr und dann kann ich vielleicht auch mit kleinen Overpays zuschlagen und sicher mir dann auch so eine nachhaltige Zukunft für den weiteren Saisonverlauf. Also wirklich, ich weiß, es ist super schwer und es zermürbt einen, wenn man Spieler nicht bekommt, die man unbedingt haben möchte, aber Ruhe bewahren ist das Wichtigste in der Saisonvorbereitung.
Ja. Ich kenne sogar ein paar Freaks, die haben eigene Excel-Listen gebaut, ja, und tracken jeden Transfer der Gegner mit in der Liga, ja, damit sie genau wissen, wie ist der Kontostand des aktuellen Managers.
Wobei, ne? Melo, das geht jetzt auch in der App. Du kannst auf die Spieler- und Vereinsprofile gehen und dann gibt es da einen Reiter Transfers und dann ist da aufgelistet, welche Spieler die anderen Manager alle geholt haben, für welchen Preis. Das ist da wirklich dann chronologisch untereinander aufgelistet, sodass du dann da auch direkt irgendwie schön zusammenrechnen kannst, um zu wissen und um zu checken, wie viel Budget die anderen Manager noch haben. Also das ist auch in der neuen Kickbase-Version ist das sehr gut dargestellt.
Super. Die Saisonvorbereitung ist somit abgeschlossen. Die Leute haben jetzt ihre Teams zusammengebaut. Ja, die einen haben gut gemanagt, haben noch ein bisschen Budget über. Die anderen, ja, kommen gerade mal so auf plus minus null, haben ihre 11 Spieler zusammen. Letzte Frage zu den Do's und Don'ts. Die Saison geht los. Kann ich mir eine Art mittel- bzw. langfristige Strategie während der Saisonvorbereitung auf Basis der Erkenntnisse meiner Transfers, die ich getätigt habe und im Team, was da steht, kann ich mir sowas überhaupt aufbauen oder ist auch während der Saison, wir bleiben mal in der Hinrunde, ja, also ich will jetzt nicht zu weit hinaus, wir bleiben mal in der Hinrunde, aber kann ich mir da eine Art Strategie festlegen und wenn ja, gibt es da Empfehlungen von unserer Seite? Beispiel, so wie ich es gerade so zum Ende der Hinrunde und im Laufe der Rückrunde gemacht habe, immer mal wieder Matchup-basiert die nächsten 3-4 Spieltage angeschaut, wer könnte gut performen, so ein bisschen ja, die Perspektive nach vorne hin, die Weitsicht nach vorne hin zu haben und zu schauen, wer könnte da vielleicht sehr gut performen, wo sind gute Matchups und könnte da schon mal einen Ausblick auf die Spieler setzen, Erkenntnisse schon aus den ersten 2, 3, 4, 5 Spieltagen mitnehmen und sagen, okay, die haben sehr, sehr gut performt, kommen gerade auf den Markt, rein da, ohne dass ich jetzt großartig riskieren muss, einen Overpay hinzulegen, weil keiner mehr Kohle hat. Gibt es da Empfehlungen für, ich sag mal, den Saisonstart und die Hinrunde hin?
Also ich finde, gerade am Start kann man schon sehr, sehr viel sich, also es ist sehr, sehr wichtig, die ersten 5 Spieltage, würde ich damit sagen. Klar, darf man sich nicht zu sehr blenden lassen. Ich glaube, Stuttgart hatte in der vorletzten Saison, in der Labbadia-Saison, oder war es sogar da noch eine davor, mal 6-0 ersten Spieltag gegen Fürth gewonnen oder so. Da dachte jeder, boah, jetzt unbedingt alles auf Stuttgart setzen. Ja, danach Abschießkampf. Aber ich finde schon zum Beispiel, die letzte Saison war ein sehr, sehr gutes Beispiel. Man hat schon auch ganz am Anfang gesehen, dass Leverkusen und auch Stuttgart versuchen, mit dem Ball was zu, also versuchen, dominanten Fußball zu spielen. Also klar, da hat keiner gedacht, dass die dann so Saison spielen. Aber man konnte schon irgendwo so ein bisschen sehen, wo es hingeht. Und das, da muss man dann einfach schon so ein bisschen seine Augen offen halten. Mhm. Klar, auch das wieder so ein bisschen, aber so ist nun mal Kickbase, klar, ein bisschen in die Kristallkugel schauen. Ja. Das ist aber bei allem so, ne? Mhm. Und wenn man da ein gutes Händchen hat und vielleicht auch natürlich ein bisschen Glück, was bei Kickbase auch immer dazu gehört. Zum Beispiel, wir haben in einer Liga 2 Wochen vor Saisonstart gestartet. Das heißt zum Beispiel, Grimaldo kam vor der Saison noch nicht auf den Markt. Der kam das erste Mal auf den Markt nach dem ersten Spieltag, wo er so 99 Punkte gemacht hat, glaube ich. War gar nicht so gut. Und viele hatten dann auch kein Geld, logischerweise. Und ich konnte mir Grimaldo, glaube ich, für 1,5 Millionen Overpay snacken, weil ich mir dachte, ja, Fragezeichen, was ich bei ihm hatte, ist, ob er... Ja, eben. Und Fragezeichen, was ich bei ihm hatte, war halt so ein bisschen, spielt er Startelf, ist er gesetzt unter Alonso. Mhm. Für mich, ich hatte halt auch noch ein bisschen Geld, weil ich manche Spieler nicht bekommen habe. Und dachte ich mir halt so, ja gut, 25 Millionen, der hat komplett durchgespielt am ersten Spieltag. Und dann hat er, glaube ich, bis zum Ende der Saison nicht einen orangenen Balken mehr gehabt, bis irgendwie 93 Spieltag oder so. Mhm. War halt sicherlich auch viel Glück dabei, aber trotzdem kann man da schon sich ein bisschen was anschauen an den ersten Spieltagen. Und dann, wie gesagt, es gibt immer 3, 4 Spieler, die man vor der Saison nicht auf dem Schirm hat und die dann in der Top 10 landen. Mhm. Vorletzte Saison war es zum Beispiel Soboschlei, der auf einmal aus dem Nichts kam. So, letzte Saison war es ein Girassi, den keiner da vorne gedacht hätte, Grimaldo genauso. Also, da muss man schon sich vielleicht dann auch mal die eine oder andere Zusammenfassung, Spiele von der Länge angucken.
Darauf wollte ich nämlich
sich da ein, zwei Vereine rausschauen, die vom Spielstil her Kickbase-freundlich sind, sag ich mal.
Knallt euch alles rein, was die Bundesliga zu bieten hat. Am besten das komplette Wochenende reinziehen. Ja, viele Grüße an die Mädels, an die Partnerinnen und natürlich aber auch an die Partner. Es gibt ja auch viele Mitmanagerinnen, die wir haben. Ist einfach absolute Empfehlung. Du musst dir im Idealfall die gesamte Bundesliga, alle Spiele angucken am Wochenende, ja, und dann Vollgas, ja, die Erkenntnisse daraus ziehen. Im Idealfall live am Fernseher oder halt dann am Ende Zusammenfassungen, ja, Sportschau, was weiß ich, was da so alles gibt, oder bei YouTube, dann nimmt man die Zusammenfassung, wie auch immer. Aber es ist das Allerwichtigste, ja, sich dann die Spielsituation dann näher im Detail anzugucken, wie reagieren die Spieler, wie haben sie da oder wie agieren die Spieler, ja, und wie ist so das Spielsystem, die Strategie dahinter, und das ist eine Riesenempfehlung, auf jeden Fall, sehr gut, Timo. Simon, hast du noch abschließend was hinsichtlich Strategie, Saisonstart hin, wie wichtig ist dir die erste Phase und gerade auch für die Psyche, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, was Timo gesagt hat, ne? Je besser du reinkommst, desto selbstbewusster bist du, ne?
Ja, ganz klar. Also ich kann euch beiden da nur zu 100% zustimmen. Ergänzend kann ich einfach nur sagen, die ersten 4, 5, 6 Spieltage, da kann man die Weichen für die Saison stellen. Die sind von essentieller Bedeutung, wenn man gut in die Saison kommt, punktetechnisch in Kickbase, dann ne, Melo, das, was du angesprochen hast, dann ist das für die Psyche super, du hast ein gutes Gefühl, es geht alles so ein bisschen locker von der Hand, das ist immer ein gutes Gefühl, ein gutes Zeichen. Man muss einfach in den ersten Saisonwochen alles aufsaugen, ne, alles mitnehmen, gucken, wie kommen die Teams rein, welche Spielanlage haben die, ne, das, was ihr ja auch alles schon erwähnt habt. Man muss da wirklich einfach dranbleiben, um auch zu gucken, was kann ich machen. Dass der Optimalfall ist, dass du dich in der Saisonvorbereitung dir dein Team so zusammenstellst, dass du dann zum Beginn der Saison handlungsfähig bleibst. Also, ne, man darf nicht irgendwie jetzt hier alles verpulvern, dass einem dann, sobald die Saison startet, über Wochen die Hände gebunden sind, weil du so in den Miesen bist, weil du überhaupt keine Möglichkeit hast, auch auf Dinge zu reagieren, sondern das Wichtigste ist auch zum Saisonstart die Handlungsfähigkeit, dass du Fluktuation, dass du Flexibilität in deinen Kader bringen kannst, dass du dich nochmal umstrukturieren kannst. Du hast vielleicht auf die falschen Pferde gesetzt, so, dann aber auch nicht über Wochen an denen festhalten, sondern dann verkaufen und dich neu aufstellen. Es werden einem ganz viele neue Wege gezeigt und Türen geöffnet zum Saisonstart, von denen man jetzt noch gar nichts weiß. Und das Wichtigste ist, dass du ja die Möglichkeit hast zu reagieren und dann wirklich auch machen, umsetzen, aktiv sein und nicht blind an irgendwelchen Dingen festhalten, die einfach nicht funktionieren. Also ich glaube, da kann man zum Saisonstart einiges schon draus ziehen und dann auch so gucken, was bringt das eigene Team mit, was muss ich verändern, wo muss ich ansetzen und handlungsfähig bleiben. Das ist das Stichwort.
Träumchen. Das war ein gutes Abschlussstichwort, denn wir sind am Ende unserer Do's und Don'ts. Timo, dir herzlichsten Dank dafür, dass du da mal wieder die Zeit gefunden hast, ja, neben deiner Content-Creator-Tätigkeit auf allen sozialen Medien, die bekannt sind. Ja, ich verlinke natürlich auch deine Accounts hier nochmal in die Shownotes. Für die Neulinge, insbesondere die noch nicht kennen, dann können die auch sofort sehen, wer du bist und was du so machst und dir folgen, hoffentlich. Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise, die du hier reingebracht hast. Ich hoffe, die Positionen, die wir in der letzten Saison in der Creator-Liga erreicht haben, werden auch in dieser Saison, die jetzt kommt, 1:1 so fortgeführt.
Ja, aber sehr gerne. Also immer
möge
immer
der Bessere gewinnen, ist ja alles gut.
Ich würde auch sagen, also die Top 3, so die Konstellation können wir ja belassen, aber wie Simon auch schon sagte, vielleicht die einzelnen Positionen kann man ja vielleicht nochmal durchtauschen. Ne?
Ich freue mich auf jeden Fall schon unfassbar auf den Draft-Termin. Das wird echt lustig und ich muss mich da jetzt echt mal ranmachen. Anderthalb Wochen ist nicht viel, um jetzt mal mindestens 70, 80 Spieler mal zu ranken, auf eine Liste zu kriegen. Ne? Ihr Lieben, Sion, dir auch herzlichen Dank, mein Bester. Wir sehen uns am Mittwoch schon wieder. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, zweimal die Woche gibt es uns jetzt auf die Ohren während der Saisonvorbereitung und dann zum Start der Saison hin natürlich immer zu altbekannter Zeit. Mittwochs 18 Uhr kommt dann immer unser Punktelieferanten-Podcast, in der wir dann in unseren Themen geklassert euch den letzten Spieltag mal in einer Art Analyse, Learning und Emotion näher bringen und euch dann wieder bestens auf den kommenden Spieltag vorbereiten. Von daher, wir hören uns jetzt am Mittwoch wieder. Da geht es dann weiter mit unserem Input für die Saisonvorbereitung. Und Timo, das war jetzt auch nicht das letzte Mal, dass wir dich hier im Podcast während der Saisonvorbereitung gehört haben. Ich freue mich auch wieder auf dich beim nächsten Mal. Macht's gut.
Ja, hoffe ich doch. Ich freue mich auch.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.